Servus und grüß Gott, ich bin Christian Dehler, Weineinkäufer im Münchner Delikatessenhaus Dahlmeier und seit 2013 im Unternehmen. Ja, was kann ich über Julien sagen? Er hat kurz vor mir angefangen, also auch im selben Jahr, damals noch unter Dieter Urbanski als Sommelier und ist mittlerweile ein guter Freund und Weggefährte für mich geworden. Wir sehen uns quasi jeden Tag und führen engen Austausch und erhalten uns regelmäßig über das Thema Wein. Ich schätze an Julien vieles, vor allem seine Professionalität und sein Perfektionismus. Und er verliert gleichzeitig seine Lockerheit nicht. Also wir sind an einem Wochenende minutiös am Einzellagen verkosten in Gevrey-Chamartin und fahren dann 4 Stunden später zurück im Zug und trinken eine Magnum Tinto di Trinova aus dem Pappbecher. Und ja, Julien liebt das Thema Wein. Hat, finde ich, eine der besten und ausgesuchtesten Weinkarten in ganz Deutschland. Und das verdankt er seiner unbändigen Neugier, würde ich sagen. Also er geht mir manchmal damit sogar auf die Nerven, hat dann irgendwie ein neues Weingut auf Teneriffa entdeckt oder was aus Lanzarote bestellt oder 8 verschiedene Weißweine aus dem Dourotal. Und die muss ich unbedingt probieren und im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, dann auch noch bestellen. Aber das macht ihn einzigartig, dass er wirklich immer auf der Suche ist nach was Neuem, nach was Interessantem. Ich habe vielleicht noch eine Story über Julien, die ihn auch noch sehr, sehr gut beschreibt. Er behandelt seine Weine auf der Weinkarte wie seine Babys, wie seine Kinder. Also ich sage manchmal zu meinem anderen Kollegen Jonas, wenn ich eine Flasche von Julians Weinkarte für einen Kunden oder Gast brauche, oh, jetzt muss ich mir wieder eine Niere besorgen gehen vom Herrn Mollard oben. Und wenn ich ihn nach einer Flasche Reyers oder nach einer Flasche Pinan frage, dann ist es jedes Mal eine ganz, ganz, ganz schwere Geburt, ihn da zu überreden. Aber das macht ihn aus, das macht seine Weinkarte aus. Wir waren einmal in Berlin und ja, es ging ein bisschen länger. Wir hatten da eine wunderbare Messe in der französischen Botschaft und waren danach noch auf das ein oder andere Gläschen und haben da auch noch andere Münchner Gastronomen getroffen und waren alle schon ein bisschen angeheitert. Und da meinte einer von denen, einen jungen Cordon von Romane Conti zu bestellen. Und der Julien ist wirklich an die Decke gegangen, wie man den so einen jungen Wein an diesem Abend in dem Zustand aufreißen kann. Aber da sieht man seine Leidenschaft gegenüber dem Produkt. Und das liebe ich an ihm und ist heute immer noch eine witzige Story. Und ja, ich glaube, ihr werdet bei dem Podcast ganz, ganz viel Spaß mit ihm haben. Bis dann.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Und heute haben wir eine Folge, wo ich hoffe, dass wir ganz viel mit Vorurteilen aufräumen können. Denn wenn man sich so klassisch vorstellt, wie ein französischer Sommelier agiert, wie er ist, ich meine, es ist ja richtig imagebehaftet, so dieses kühle, distanzierte, dieses Wunderbare, wo man fast das Gefühl hat, wenn man sich nicht besser auskennt als der Sommelier, ist man völlig deplatziert. Heute haben wir einen Wahldeutschen zu Gast, aus Frankreich stammt. Julien Mollard, tätig seit 2012 im Restaurant Alois, dem Dahlmeier Fine Dining Restaurant in München. Und ich bin sicher, schon von der ersten Minute an wird er dich einfangen mit seiner Liebenswürdigkeit, mit seiner Herzlichkeit, mit seiner extrem authentischen Art, mit seinem Fachwissen, mit seiner Liebe Frankreich gegenüber, aber auch seiner Wertschätzung Deutschlands gegenüber. Und das ist ergreifend. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen und Julien dich mit seiner Art einfach fesseln kann, möchte ich mich ganz herzlich auch diese Woche sehr gerne wieder bei der Schlumberger Gruppe, zu denen die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consiovini und natürlich auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehört, für die Unterstützung bedanken. Dafür, dass sie das Projekt ermöglichen und dass sie an unserer Seite sind. Denn dank ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Julien Mollard! Ich beneide dich in gewisser Weise. Also nicht nur, dass du aus Frankreich kommst, sondern dass du aus einem der Gebiete kommst, die ja derzeit absolut gehypt werden.
Okay.
Aus der Loire, oder? Oder
Aus der
von der
Loire,
Loire?
ja. Ja,
Ja, nee, du kommst ja nicht
von.
von der Loire, sondern nicht aus der Loire, sondern von der Loire.
Von der Loire.
Genau.
Genau.
Das ist spannend. Also, das ist ja so ein Gebiet, was auf der einen Seite wahnsinnig image geprägt ist durch das Centre eigentlich. Aber so viel von der Loire wird vergessen. Also es ist ja 1000 Kilometer.
Ja, genau, da sind so knapp 1000 Kilometer Weinberge von Zentralmassiv, da wo die Quelle
Ja.
ist, und dann erstreckt sich bis nach Nantes, bis zum Atlantik. Ja. Das ist das längste Weingebiet in Frankreich. Von
Magst du
der.
die Loire? Also magst du das Weinanbaugebiet oder
Ja, ich
hältst du es
liebe es
für
sogar.
über? Okay.
Ich liebe es sogar. Das ist ein unglaublich vielschichtiges Gebiet, denn wie du sagst, die wenigsten vielleicht in die Tiefe kennen. Meistens sind die hohe Fläche, sagen wir mal, von Centre Loire natürlich, weil das sind einfach die wichtige Appellation, die auch, glaube ich, in die 80er, 90er Jahre das Gebiet ein bisschen weltweit getragen hat, ja, mit Sancerre, Puy-Fumé und Co. Ja. Ich selber komme von der Touraine. Also ich bin dann von Tours geboren und ja, das ganz andere Weinstilistik und andere Weintypus da, von Rebsorte her angefangen bis die Terroirs. Und ja, ich bin mit Chenin Blanc aufgewachsen, ne?
Aber kann man überhaupt sagen, dass ein Wein von der Loire mehr oder weniger ein Wein von der Loire ist? Also eigentlich gibt es ja Riesenunterschiede. Sprich, wenn ich jetzt einen Wein von der A mit einem aus dem Piemont vergleichen würde. Ist das, also da hinkt das ja irgendwo, weil natürlich sind da klimatische Unterschiede aufgrund der verschiedenen Breitengrade, aber es sind auch ungefähr 1000 Kilometer Unterschied. Und so ist es ja im Prinzip mit der Loire auch. Da habe ich zwar Längengrade von Ost nach West oder West nach Ost, aber 1000 Kilometer sind ja nicht wegzuwischen. Also ein Wein aus dem Zentralmassiv, also aus dem Centre, der ähnelt ja eigentlich fast mehr einem Champagner.
Ja,
Von
oder
der
ein Burgunder.
Grundstilistik
Ja,
oder
klar,
ein Burgunder
absolut.
und
Aber
einer
Burgund.
aus dem Vouvray oder aus dem Corsi, der hat eine ganz andere Stilistik. Das ist ja ein ganz anderer Wein eigentlich, oder
Ist
ist
das komplett
es.
anders? Absolut. Das ist die Vielschichtigkeit von das Gebiet, ja, weil die Klimazone sind komplett unterschiedlich. Ja, der Zentralmassiv und die Region Centre Loire ist, sage ich mal, eher fast kontinentales Klima. Ja, und du hast eher Stilistik und Rebsorte, ähnlich wie Champagne und Burgund. Und desto näher du der Atlantik geht, das ist ein ganz andere Vielfalt vom Rebsorte und vom Terroirs auch, wo man trifft ein bisschen auf einen Teil der südliche Pariser Becken an der Touraine, mit die ganze, sag ich mal, Tuffsteine, Kalksteine, Formation und Silex, ja, und dann bis zu Atlantik, wo die Armorische Platte sieht sich fast bis Angers, ja, und dann also teilweise so Böden von Schiefer und von Basalt und also vulkanischer Ursprung, ja, die ganz andere Weine ergeben. Ne? Deshalb findest du, sage ich mal, die Stilistik von Chardonnay ein bisschen ähnlich wie Burgund oder Champagne Richtung Zentralmassiv, ja, die auch in die letzten Jahre sehr gefragt werden, muss man sagen. Das ist ein bisschen das Gehype Loire-Stil, finde ich. Und weißt du, was der Jura vielleicht vor, sag ich mal, 5, 6 Jahre war, ja, jetzt zieht sich ein bisschen nach Süden Richtung Zentralmassiv vom Trend her. Und also auf der anderen Seite die große, sag ich mal, die großen Appellationen von der Touraine bis Anjou-Saumur, bis Pays Nantais, die einfach seit Jahrzehnte das Gebiet auch prägt, muss man auch sagen, wenn man auch von Centre Loire, von dieser Region Touraine und Anjou-Saumur, da ist Chenin Blanc für Weiß und Cabernet Franc für Rot die führende Sorte. Die findest du aber gar nicht in Centre Loire.
Gibt es für dich einen typischen Loire-Wein, wo du sagst, der reflektiert und repräsentiert das Gebiet in einer Art, die greifbar und authentisch ist?
Nein, gibt es nicht, weil jedes Gebiet ist für sich einzigartig. Ich glaube, die Loire musst du wirklich unterscheiden zwischen diese vier Subregionen, von Piemontais, Anjou-Saumur, Touraine, Centre-Loire und dann der letzte mit dem Zentralmassiv, der sich vielleicht ein bisschen versteckt dahinter, alle anderen vier. Aber jede eigene Region ist eigenständig, muss man wirklich so sehen.
Also ist es eigentlich verkehrt und falsch, nur von der Loire zu reden? Also jetzt im Burgund, um den Vergleich zu ziehen, ist es ja relativ einfach, finde ich, weil du kannst vom Burgund reden und grundsätzlich haben die Côte Chalonnais, Côte Mâconnais, Côte d'Or haben ja doch schon ziemlich vergleichbare Grundlagen, die man irgendwo identifizieren kann, nicht nur aufgrund der Rebsortenstilistik oder Rebsortengegebenheiten, sondern aufgrund der Grundstilistik der Weine, obwohl es dort auch klimatische Unterschiede gibt. Gut, wir reden dort von 150 Kilometern, nicht von 1000 Kilometern. Aber an der Loire, ich habe gleiche Rebsorten, also es ist ja hauptsächlich Chenin Blanc, es ist Sauvignon Blanc, teilweise ein bisschen Chardonnay, witzigerweise, ein bisschen Gamay. Aber sonst Cabernet Franc, also Pinot Noir noch, vier Hauptrebsorten.
Aber die widerspiegeln jedes Mal ihre Subregion. Das ist halt der Punkt. Du wirst keinen Chenin Blanc finden in Centre-Loire. Und du kannst auch nicht pauschalisieren, sagen, eine Loire-Wein ist Chenin Blanc. Das ist auch wiederum falsch. Ja, natürlich, nachher gehst du in die Subregion, sag ich mal, Touraine und Anjou-Saumur. Da kannst du natürlich dich mit die Chenin Blanc ein bisschen auseinandersetzen. Ja, was ist, sag ich mal, ein Unterschied zwischen einem Vouvray, einem Mont-Louis oder einem Savenière, einem Bonzo. Aber selbst da haben die ihre eigene Eigenschaften. Ne? Und das macht das Gebiet wahnsinnig spannend, weil selbst wenn du in Mont-Louis bist und schaust du rüber in Vouvray, hast du da schon eine ganz andere Stilistik. Ja? Mhm. Und wiederum bist du in Chenin Blanc auf Schiefer in Anjou Noir. Bei Savenière, dann hast du wiederum ein ganz anderes Chenin, der viel präziser, viel klarer, viel, sagen wir mal so tranchant, das ist so ganz andere Stilistik als andere Chenin Blanc. Und die Sauvignon Blanc der Touraine sind auch kein Vergleich mit die präzise, die etwas manchmal fast Chardonnay-ähnliche Sauvignon Blanc, wie in Sancerre oder in Chavignol oder in Puy-Fumé. Ja, die wenn die anfängt zu reifen, da steckst du das in eine Blindprobe, du hast die Rebsorte Sauvignon Blanc kaum noch mehr wahr. Es ist unglaublich strukturiert, was ein Sauvignon Blanc aus Chavignol nach 20 Jahren gibt. Ja, da glaubst du, probierst du ein Chablis Premier Cru, das ist unglaublich elegant und super präzise und mineralig, ja. Und das macht dieses Gebiet wahnsinnig spannend. Gerade in die letzte Zeit, glaube ich, auch für Sommeliers, wo wir uns ein bisschen vom Jura satt getrunken haben, von Burgund satt getrunken haben, vom Bordeaux seit einiger Zeit auch nicht mehr viel im Blick haben. Da ist die Loire in Frankreich sicherlich auch ein sehr attraktives Gebiet, vor allem auch Preis-Genuss-Verhältnis.
Das finde ich eben richtig markant und außergewöhnlich. Es gibt kaum ein Gebiet in Frankreich, was so viel Authentizität, so viel Typizität hat und trotzdem so super günstig ist. Also selbst wenn du, was ja in den letzten vielleicht 10 Jahren wahnsinnig gehypt wird, Saumur Champigny nimmst, Cabernet Franc, die ja teilweise schon nicht nur die ein, zwei wirklich gehypten Weingüter, sondern eben auch in der Breite unglaublich prominent dargestellt wird, sind die Weine immer noch unfassbar günstig. Also du findest Weine für 10 bis 20 Euro, die authentisch sind, die einzigartig sind, die du nirgends in der Welt findest, die großartig sind. Oder eben auch, wenn du, wie du es gerade erwähnt hast, wenn du die wirklich überprominenten Weinproduzenten in Sancerre oder Puy-Fumé nimmst oder Menetou-Salon, die Weine sind immer noch günstig. Also dafür auch, dass es so eigentlich so seltene Weine gibt. Also es gibt ja kaum eine Weinkarte, glaube ich, in der Welt, die keinen Sancerre auf der Karte hat. Und wenn du dir überlegst, dass es eigentlich nur 23 Millionen Flaschen gibt, was erstmal sehr viel erscheint,
Aber ist aber auch sehr viel für so ein kleines Gebiet eigentlich. Da manchmal frage ich mich, wo die her so viel Sancerre produzieren. Also das ist mit einer der wichtigsten Exportfaktoren in Frankreich, muss man mal überlegen. Also das ist ein Wahnsinn, was der Sancerre außerhalb der Hexagon für eine Wiedererkennungswert hat. Also ich sehe das im Restaurant, ein Sancerre, es verkauft sich von allein. Möchten Sie was? Frisch, fruchtig, Sauvignon, ja, Sancerre, boom. Da ist der Kunde sofort in Verbindung mit dem Produkt. Ne? Also die haben wirklich geschafft, diesen Namen Sancerre in eine Marke umzuwandeln. Ne? Das ist schon ziemlich, also was die Verbände da gemacht haben, sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, sage ich mal, macht dieses Produkt so eine Massenproduktion, so eine Massenware. Es gibt Sancerre und es gibt Sancerre heutzutage. Ja?
Findest du es langweilig, als Sommelier Sancerre zu empfehlen, oder findest du es reizvoll?
Nein, überhaupt nicht. Wenn du nur die richtige Winzer hast, dann wird es wieder sehr spannend. Also das ist auch der Unterschied. Ja, egal in welchem Gebiet du bist, das ist beispielsweise das Reizende an unserem Beruf, ja. Denn wir können schaffen ein Erlebnis, wenn wir auch der Kunde eine Massenprodukt vielleicht doch etwas individuellere gestalten mit der Winzer, der dahinter steckt. Das ist der Unterschied, ja. Also das kannst du kannst auch nicht sagen, ja, deutscher Riesling ist ein deutscher Riesling. Wenn du oder Pfalz ist Pfalz, wenn du natürlich ist so Gebiet sehr etabliert in Deutschland und in der Welt, aber du hast auch Winzer, die sich ein bisschen vielleicht absetzen von anderen aufgrund ihrer Stilistik, ihrer Ausbau und so weiter und so fort. Aber das macht natürlich als Sommelier Spaß. Deshalb sage ich Sancerre, Puy Fumé muss nicht immer diese Brandmarken sein. Es gibt auch wahnsinnig tolle Alternative beim Winzer. Und auch innerhalb von Gebiet finde ich selber die Region Quincy, Reuilly, Menetou-Salon auch wahnsinnig spannend, ja, für nochmal 10 Euro günstiger teilweise.
Kann man wirklich zum Beispiel ein Tourin mit einem Sancerre vergleichen, oder?
Nein, kann man nicht.
Also als Laie.
Als Laie?
Nicht wir als Experten, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden vermitteln möchtest, es gibt einen etwas günstigeren Sauvignon Blanc, der die Stilistik eines Sancerre zum Beispiel hat und kommt aber aus der Tourin. Ist das vermittelbar oder eher schwierig dann?
Weil du schwierig für den Endverbraucher ist schwierig, weil die Namen, wie gesagt, diese Marke Sancerre ist fest in die Köpfe, ja. Und da kann man natürlich probieren lassen, überzeugen lassen. Er wird sicherlich überzeugt am Ende sein, weil er vielleicht noch mal ein bisschen an dem Preis gehen muss, was gewonnen hat, ja. Und ich glaube, viele Leute interessieren sich auch auf passende Alternativ, ja. Auch viele Endverbraucher haben sie sicherlich sich mit Sancerre irgendwann satt getrunken, ne? Die Sauvignon Touraine sind anders als Sancerre, ja. Sind etwas frischer, sind etwas, sagen wir mal, zugänglichere Weine, die man in jede Tageszeit trinken könnte, ja. Das sind wirklich Wein für den Alltag in der Region, ne? So gehst du Mittagessen, ein bisschen Salat, ein bisschen Vorspeise, ein bisschen Fisch aus der Loire, eine Flasche Sauvignon Touraine. Da bist du im Restaurant mit 25 Euro die Flasche dabei, ist ja wunderbar. Ja, das sind Wein für den Alltag.
Findest du es eher gut oder nicht so gut, dass zum Beispiel solche Weine wie Sancerre, Puy Fumé oder Tourin, dass die im Discounter erhältlich sind? Und wenn ich die Frage erweitern darf, weil auf der einen Seite hat es damit ja eine Zugänglichkeit für jedermann, mehr oder weniger, auf der anderen Seite verwässert es natürlich die Besonderheit der Weine.
Ja, das ist immer, irgendwann der Markt ist da, das kann man nicht alles in einen exklusiven Markt bringen. Ne? Solche Gebiete leben natürlich auch von die Mengen, ne? Die produzieren viel Wein, die haben viel Wein, es muss auch irgendwann verkauft werden. Und, dass die Discounter oder andere günstigere Abnehmer das nutzen, ist ja klar. Das ist ja klar. Das ist unvermeidbar.
Ist für die Verteilung der Weine, sind das die Verbände oder sind das Produzenten, auch für den Bekanntheitsgrad der Weine, dass eben Sancerre so unglaublich populär wurde oder so prominent wurde, sind das einzelne Produzenten, die das so richtig in den Markt gedrängt haben, oder sind es dann doch die Weinverbände, die einfach einen guten Job gemacht haben?
Naja, da musst du sehen, das ist ein bisschen eine Mischung von beiden, ne? Du hast auch, sag ich mal, relativ bekannten Namen, die auch das aufgrund ihrer sehr hohen Bewertungen in die 80er, 90er Jahre dafür gesorgt haben, dass auf einmal das Gebiet auf eine große Bühne landet. Ja, plötzlich waren manche große Burgunder und manche große Bordeaux vielleicht doch nicht mehr so interessant, sondern aha, da gibt jetzt auch mal einen Sancerre in diese Kategorie, der auch mitspielen kann, ja. Und da hat sich natürlich ein ganz große internationale Sommelier-Szene drauf fokussiert, ne? Also ich glaube, so in die 90er Jahre, spät 90er Jahre, da war ja keine Dagenau wegzudenken von der Weinkarte. Ja, wenn du von Pouilly Fumé gesprochen hast, dann das ist da jeder Dagenau auf der Karte gehabt. Ne? Alphonse Melot aus der Loire hat auch damals jeder gehabt. Die haben sich auch sehr gut etabliert als Winzer, aber die Verbände haben marketingtechnisch auch wahnsinnig viel getan dafür.
Wie findest du, ist der richtige Weg, um sich mit der Loire in der Gänze zu beschäftigen? Sollte man sich eine Rebsorte nehmen und die in verschiedenen Gebieten probieren, oder sollte man versuchen, ein Gebiet zu nehmen und das mit verschiedenen Einzelappellationen abtrinken, mehr oder weniger? Oder was empfiehlst du, wie kann man die Loire verstehen lernen?
Ich würde tatsächlich die Gebiet unterscheiden, weil, wie gesagt, die Rebsorte ist dafür zu Gebiet konzentriert, um zu vergleichen. Deshalb würde ich mal empfehlen, wenn man die Loire lernen möchte, sich mit die Subregion zu beschäftigen. Ich gehe in Centre-Loire, ich probiere mich durch. Sancerre, Pouilly Fumé, Quincy, Reuilly, Meneux-Toussalon, auch gern im Rotweinbereich. Das ist wahnsinnig spannend, was in Sancerre passiert mit Pinot Noir. Dann, wenn du in der Touraine, Centre-Loire, ist natürlich die ganze Vielfalt des Chenin Blanc. Und da ist alles möglich. Also muss man sagen, es ist alles möglich. Von Schaumwein, ähnlich wie Champagne, die genannte Pétillant. Es ist unglaublich, was es da für Produkte gibt. Ja, nach Méthode Champenoise, 2 bis 4 Jahre auf der Vollhefe, manchmal mehr, da entdeckst du Pépite für wirklich, da können sich manche Champagne echt warm anziehen dafür. Da bis zu die trockenen Weine über hin zu Fruchtsüße. Also ist für mich Chenin Blanc eine unglaublich vielschichtige Rebsorte, die ein bisschen, ja, unser deutscher Riesling vom Geschmacksstilistik ähnelt. Du kannst von Schaumwein produzieren, trocken bis zum edelsüße, fruchtsüße Wein in alle Spektrum.
Ich finde, ja, da gibt es wirklich so viele Überraschungen. Also allein, Wahnsinn. wenn du Chenin Blanc und Vouvray nimmst, ob du jetzt ihn trocken nimmst, ob du ihn nicht trocken, also halbtrocken, oder ob du ihn fruchtsüß, restsüß nimmst, sind das teilweise so großartige Weine, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Oder eben auch, weil du es gerade erwähnt hast, Sancerre, es sind ja 30% der Anbaufläche sind ja Pinot Noir, was kaum jemand hat. Und es gibt so faszinierende Rosé- oder Rotweine, beziehungsweise Sancerre, die dermaßen überraschen. Und die, und das finde ich so besonders, die auch alterungsfähig sind, also die reifefähig sind. Und das hat kaum jemand. Also einen gereiften Sancerre Pinot Noir, das kann so unfassbar einzigartig und außergewöhnlich sein. Und das für wahrscheinlich 20% eines Burgunderpreises.
Naja, das ist sehr, 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 sehr gut, was die machen, muss man sagen. Also, und wie du sagst, für vergleichbar zu Burgund sind ganz tolle Alternativen, ja. Aber auch, wie gesagt, die Sauvignon Blancs, ja, die können, wenn die, es gibt eine, es ist ganz schön geologisch gesehen, es gibt in Sancerre zwischen Chavignol und Sancerre selber einen Streifen Krimerich Kalk, der da verläuft. Genau die gleiche Böden wie Chablis, ja. Und, wenn du da ein Sauvignon Blanc aufmachst, sag ich mal, habe ich letzte Zeit von Gérard Boulet ein Sauvignon Blanc aufgemacht. Das war 2003, ein heißes Jahr, ein Sauvignon Blanc, das seine so eine Frische und so eine Mineralität in eine Kräutigkeit, also neben einem Chablis Premier Cru, wie gesagt, das ist unglaublich gut. Große Weine, ganz, ganz große Weine. Ja.
Magst du grundsätzlich zum Beispiel Sancerre, um bei dem Beispiel zu bleiben, den lieber gereift oder jugendlich, weil ja 90% aller Sancerres werden innerhalb von einem Jahr getrunken. Kaum jemand legt Sancerre zur Seite und lässt den reifen. Und du sprichst gerade vom 2003er Wein aus dem Loiretal. Mhm. Bist du eher ein Freund von gereiften oder jugendlichen
Loire-Wein? Gereiften.
Gereift, okay. Was ja, ist für so dich gereift? Eher 5 Jahre oder 10 Jahre oder 20 oder 30 oder 40?
Ja, so die Loire, sag ich mal, egal ob Sauvignon, Chenin oder Cabernet, sag ich mal, ab 5 Jahre aufwärts, dann macht's richtig Spaß.
Ist da nicht ungerecht, dass diese Jungen getrunken werden?
Ja, mei, es ist leider Gott. Was willst du machen? Ja. Die Leute trinken nicht mehr alle so schnell, ja. Und das ist, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen vielleicht umdenken, vielleicht Wein anbieten, die doch schon eine gewisse Reife haben, bevor dass wir alles zu früh und zu jung trinken. Also allgemein trinken wir sowohl Sommelier als auch Laien Wein viel, viel, viel zu jung. Viel zu jung.
Ist ja, das ein deutsches Phänomen, also dass wir die Weine zu jung trinken, oder ist es in Frankreich genauso?
Nee, es ist, ja, in Frankreich ist ein bisschen, was heißt jung? Also in Frankreich ist es ein bisschen anders, weil man trinkt natürlich den Wein anders als in Deutschland. Ja, man verbindet Wein mit Essen, mit Genuss, mit Freunde, mit Teilen. Und man hat natürlich, also der Franzose macht sich keine Flasche Sekt am Nachmittag und trinkt einfach mal dazu ein Fläschchen. Na, dafür gibt es das berühmte Aperitif, der fängt an schon um 18:30, 19 Uhr und da wird schon was getrunken, ja. Und in diesem Moment passiert natürlich einiges, ja? Und man teilt, man nimmt ein Aperitif, man macht eine Flasche Cremant, Sekt, Champagner, wie auch immer, Wasser auf oder einen fruchtigen Rosé und fängt an im Prinzip den Abend zu genießen, ja. Ich sag's immer, eine Franzose, ein Aperitif, das ist wie eine Deutschland, eine Vorspeise. So kannst du ein bisschen vergleichen. Ja, dann hast du erstmal 1,5 Stunden Apéro und dann wird's danach später nochmal weiter gespeist und getrunken.
Ist das überall in Frankreich so oder ist das ein Loire oder ein Pariser Phänomen?
Na, also ich will nicht für alle Franzosen sprechen, aber ich glaube schon, das zieht sich durch das ganze Land.
Wäre sowas auch spiegelbar nach Deutschland oder haben wir gar nicht die Kultur oder das Gemüt dafür? Also viele haben ja versucht, diese Apéro-Kultur dann, die es auch in Italien gibt, in Deutschland zu innovieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht.
Ja, das ist entweder hast du es drin oder es ist nicht drin. Ne? Es ist schwer, die Leute da in dem Alltag sowas beizubringen. Ne? Mhm. Ja, der Deutsche ist in Leistung, Gesellschaft orientiert, ja, sehr stark und dafür bleibt wenig Zeit für Genuss. Ja, und das liegt einfach daran. Ne? Man probiert immer wieder, finde ich auch großartig, dass es auch Konzepte gibt, die sowas bieten, finde ich wunderbar. Und die sind auch erfolgreich, glaube ich. Aber diese Aperitivkultur wird nie so in die Tiefe gehen. Ne? Entweder macht er das, weil er Urlaub hat oder der ist im Urlaub im Land. Da auf einmal fühlt er sich wie ein Franzose oder wie ein Italiener oder Spanier. Aber wenn er wieder nach Hause kommt, dann ist es wieder Vollgas auf die Huppe. Ne? Da ist nichts. Jetzt mache ich Freitagabend mal Aperitif mit dem Nachbar. Ja, also das ist ein anderer, ist einfach anders, ist auch okay, dafür sind wir einfach anders. Ne?
Und trinkt man da andere Weine beim Aperitif als später eben beim Essen oder beim Dinner oder an dem Abend oder wird da ein Wein gleichermaßen konsumiert, also unterscheidet man da
oder nicht? Ja, da unterscheidet man schon, also ich glaube, ja, definitiv, ja, weil, sag ich mal, du kannst nicht gleich beginnen mit der Aperitif aufzumachen mit einen super tolle hochwertigen Weißwein oder Champagner. In den Alltag fangst du einfach mit etwas ganz Basic. Ja, der Aperitif dient einfach ein bisschen dich zu lockern, ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ein bisschen von dem Alltag runterzukommen. Und wenn du bereit bist mit Essen, dann wird auch zu dem Essen auch die Weine serviert, die auch mehr oder weniger dazu funktionieren. Ne? Aperitif, das ist ja, sag ich mal, empfehle ich immer gerne Vin des Amis, hein? Das machst du auf und dann machst du nicht viel Gedanken darüber. Schmeckt, ist gut, tut's gut und so ist auch.
Und das ist aber auch, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft verankert, was ich total spannend finde. Also jemand, der vielleicht gar nicht so in dem Weinthema drin ist, macht sich trotzdem Gedanken über den Wein und versucht, die Weine gewählt auszusuchen und damit vielleicht auch zu überraschen oder sich selber eine Freude zu verschaffen. In Deutschland trinkt man halt Grauburgunder oder Lugana oder wie auch immer und das die ganze Zeit. Also man hat da keine Dramaturgie drin. Das finde ich halt so, zumindest wie ich es empfinde, besonders und so anders, dass man auch in diesem kleinen oder in diesem manchmal unbewussten oder unbedarften versucht, etwas Besonderes zu leben. Oder sehe ich das falsch?
Nee, siehst du richtig. Der Mensch ist grundaus ein Gewohnheitstier. Und was er kennt, kommt er immer wieder zurück. Ist ja ganz normal.
Aber da ist man trotzdem in Frankreich facettenreicher, oder?
Wir sind auch genauso. Also der Vater früher hat auch immer sein Vouvray Pétillant geholt, immer von der gleichen Weingüter seit 20 Jahren. Also da probiert er auch mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen Unterschied, aber am Ende des Tages kommt er zurück zu das, was er auch kennt, ist ja ganz normal. Ja, ist ja ganz normal. Aber ich denke, wenn wir die Leute mal ein bisschen mehr zeigen und das ist auch die Aufgabe von Weinhandel, von Gastronomien vor allem, da kann man auch die Menschen, die im Alltag nicht die Zugang haben wie wir, auch ein Produkt zu bringen, die einfach vielleicht anders sind als der klassische Lugana oder Grauburgunder.
Magst du die Entwicklung, um auf die Loire zurückzukommen, die seit vielleicht 10 oder 15 Jahren passiert, dass die Weine mehr natürlich werden, dass die biodynamisch werden, dass sie teilweise eben in diese Natural-Richtung tendieren, dass sie teilweise schräg werden, ungewöhnlich oder für Normaltrinker manchmal gar nicht verständlich oder greifbar werden, dass die auch weg von den typischen Appellationen geben und versuchen, ihre eigenen Interpretationen irgendwo zu finden. Ist das was du gutheißt oder eher was du kritisch betrachtest, weil du sagst, hey, ein Sancerre, der ist so großartig und warum macht ihr was anderes?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Das sind zwei Paar, sag ich mal, das sind zwei Straßen. Ja, für mich sehe ich das, du hast eine Straße, die Appellation, die Herkunftsbezeichnung, was er sagt. Ja, das heißt, die Winzer müssen sich an diese Richtlinien halten. Und dann also die anderen Winzer, die sich nicht beformen lassen wollen, was sie zu tun haben, ja. Hm. Und die haben entschieden von Anfang an, hier bei uns wird so gemacht, ich mache einen schönen Blanc, der so ist, und das ist am Ende Vin de France, keine Sancerre mehr und keine Vouvray und kein Savenière. Und die haben auch wiederum ihre Community und ihre Mehrfolggeschichte, ja, und die machen das auch schon seit sehr, sehr lange, ja. So, wenn ich nehme Nicolas Joly und vielleicht Marc Angeli von Ferme de la Sansonnière, die machen das seit nicht seit, sag ich mal, 10 Jahre, ja. Das sind schon Pionier und Avantgardist, die schon sehr, sehr früh angefangen haben, sich durchsetzen zu wollen, ja. Die haben natürlich mit den Verbänden nie miteinander funktionieren können. Wie ist ja klar. Weil die einfach anders sind, ja. Weil die Verbände wollen ein Bild von Gebiet kreieren. Das ist die Idee der Appellation contrôlée. Ja, man will am Ende, man möchte dem Konsument ein gewisses Bild geben, was ein Gebiet repräsentiert für den Wein. Und jeder Franzose weiß, wenn er einen Sancerre bestellt, wie er ungefähr schmecken wird und was das ist. Ja, und dadurch hast du natürlich eine gewisse Weinstilistik kreiert. Und diese Winzer wollen das einfach nicht. Die wollen ihre eigene Geschichte schreiben, ihre eigene Terroir, was auch legitim ist, ja. Und warum nicht? Also ich unterstütze das sehr. Ich finde das auch, dass die Weine auch sehr, sehr spannend werden.
Und haben diese wenigen Winzer es nicht geschafft, eine eigene Identifikation für dieses Gebiet zu erzeugen? Also egal, ob es Nicolas Joly oder Domaine Beaumart ist, das assoziiert man ja mit Savignier. Also mehr als konventionelle oder traditionelle Produzenten sucht man ja doch mehr oder weniger den Stil. Und genauso Samuel Champigny schaffen es ja verschiedene Produzenten, dem Gebiet ein Image zu verleihen, das vielleicht Verbände nicht ganz so schaffen. Oder La Doucette oder Dagenau haben es für Puy-Fumé geschafft, dort ein Image zu prägen, was die große Gänze der, keine Ahnung, 200 anderen Produzenten in Puy-Fumé nicht geschafft haben. Also sind es mehr die Verbände oder sind es mehr erfolgreiche Produzenten, die das Image prägen?
Also diese Image, die das geprägt ist, sind sicherlich die Produzenten am Ende. Mhm. Ja, weil die schaffen diese Durchbruch und diesen Erfolg. Ja, ich meine, ich glaube, La Doucette ist das beste Beispiel. Ja, wo war La Doucette nicht auf der Weinkarte? ist überall. Mhm. Ja, wenn man von Fumé spricht, ist La Doucette, auch in Sancerre, ist sofort dabei. Ja, also die prägen schon die Gebiete, kein Thema.
Ist es interessant, ein Gebiet zu probieren oder eine Rebsorte oder einen Produzenten? Weil die habe ich zumindest das Gefühl, die Entwicklung der neuzeitlichen Interpretation verschiedener Produzenten geht ja komplett weg von Rebsorte, geht komplett weg von Gebieten, sondern es geht mir um die Eigenverwirklichung der verschiedenen Produzenten.
Das stimmt allerdings. Also in die letzte Zeit, gerade in der Region, sind die Produzenten, die wirklich ihre eigene Identität immer mehr zu Vorschein bringen, wahnsinnig spannend. Also wenn ich sehe, also ich beschäftige mich einiges mit Mont-Louis sur Loire vor allem, ja, was da passiert, also was eine Generation von Winzer jetzt tut, ist schon unglaublich, unglaublich spannend. Ja, das, man spricht wirklich von den Namen, von den Winzer, die da Weine bringen, extrem, extrem gute Qualität.
Findest du das grundsätzlich gut oder findest du schade, dass halt Gebietstypizitäten dann irgendwo verwaschen werden, was ja mehr oder weniger eine Generation aufgebaut hat? Dass ein Sancerre eben greifbar ist, dass ein Vouvray, dass ein Grancy greifbar ist, verständlich ist, dass Winzer sagen, ich möchte aber einen eigenen Stil leben und ordne mich diesem Muster nicht mehr unter. Letztlich war es ja das Erfolgsrezept, also nicht nur an der Loire, auch beim Hermitage, beim Morceau, was auch immer, dass man gesagt hat, wir versuchen dieses typisch zu produzieren und nicht uns in den Vordergrund zu stellen.
Ja, natürlich, die haben natürlich den Erfolg damals geschrieben, aber die Zeiten wandeln sich, ist halt normal, ne? Und irgendwann, man hat sich von dieser, also wenn wir professionell reden darüber, haben wir uns dann diese Weine satt getrunken und ja, du weißt, ja, wenn du das Wort Sancerre hört, dann weißt du schon mehr oder weniger, wie der Produkt im Glas strahlst. Und ja, also manchmal sagt, ja, nee, danke, passt, muss nicht sein. Wiederum die Individualität von diesen kleinen Betrieben, die immer besser werden, sind für uns Sommelier wahnsinnig spannend, ja, wahnsinnig spannend. Und sie ist auch die Zukunft, glaube ich, da drin. Wenn du mehr Individualität bringen willst in deine Weinkarte, in deine Konzepte, ja, da ich glaube, man kann sich durch Individualität abheben. Und die Individualität fängt an natürlich bei den Winzern, ne?
Es klingt wie die schwerste, aber eigentlich ist es die einfachste Frage überhaupt. Woran erkennt man einen guten Wein? Es beginnt mit dem Geruch, mit dem Duft. Einen guten, einen ehrlich gemachten, einen richtig authentischen Wein erkennst du am Duft. Und damit meine ich nicht diese Aromonster, die nach Fruchtgummi, nach Zuckerwasser duften, sondern eigentlich mehr die Weine, wo der Duft eine kühle Ausstrahlung hat, wo der Wein sowohl richtig getrunken als auch betrachtet werden kann. Nehmen wir einen der umstrittensten Weine überhaupt, einen Grauburgunder, einen Pinot Grigio, vielleicht einen aus Südtirol, aus dem Hause Franz Haasen, 2024er Pinot Grigio aus dem Hause Franz Haas. Es ist definitiv kein Wein für Eilige, kein Durstlöscher, kein Verlegenheitsprodukt aus gut gekühltem Edelstahl. Dieser Wein ist, so skurril es klingt, eine Facette von etwas. Denn sobald man ihn greifen möchte, entzieht er sich. Das klingt erstmal komisch, aber wenn man ihn probiert, weiß man, was ich meine. Er ist nicht fruchtig, er ist nicht süffig, nicht modern, sondern mineralisch. Man spürt die Mineralität. Er fühlt sich an wie der Steinboden eines Klostergewölbes, in dem das Licht versickert. Es ist definitiv kein Pinot Grigio, der gefallen will. Er möchte, dass man sich an ihn erinnert. Und das ist unglaublich schwieriger. Allein schon der Name des Weingutes, Franz Haas. Ein Name, der sich durch 7 Generationen zieht. Ja, Franz Haas, immer derselbe Name. Wie ein Echo, das in den Tälern Südtirols hängen bleibt, ohne jemals ganz zu verklingen. Kein spektakulärer Name, da sind wir uns einig, oder? Kein Adel, kein lautes Aufhallen, keine Skandale. Nur Beständigkeit. Und das musst du dir vorstellen, seit fast 150 Jahren, seit 1880, steht das Weingut in Montagne, oberhalb von Neumarkt, wo die Hänge so steil sind, dass man während der Lese auf allen Vieren kriechen muss. Montagne, ein Ort, der kaum in einer touristischen Broschüre vorkommt. Zu schroff, zu real. Aber gerade auf 380 bis 1150 Meter, ja, 1150 Meter wächst das, was man eigentlich nicht erklären kann. Weine mit einer inneren Stille. Und das, was die Familie Haas auszeichnet, seit Generationen, ist das, was man eigentlich nicht erklären kann, was nicht da ist. Das Ungesagte, das Ungeformte, das in der Rebe angelegt ist, aber nur unter bestimmten Bedingungen hörbar wird. Franz Haas der Achte war bis zu seinem Tod im Jahr 2022 kein Mann der Öffentlichkeit. Er war ein Suchender, ein Tüftler, ein Ästhet. Und du musst dir vorstellen, Franz Haas war zu einer Zeit, als noch keiner dran dachte, der Erste, der bereits mit Höhenlagen experimentierte und pflanzte damals schon Spätburgunder Pinot Nero auf 1150 Meter an einem Ort, an dem eigentlich nur das Moos wächst. Er war besessen von Farbe, von Ästhetik und ließ allein seine Etiketten von Ricardo Schweizer, einem Schüler von Picasso, gestalten. Er war besessen von Balance. Nein, nicht die, die man schmeckt, sondern diese, die man spürt zwischen den Dingen. Und auch Grauburgunder Pinot Grigio war für ihn niemals ein Nebenprodukt. Nie ein Markenwein, niemals ein Marktwein. Es war für ihn eine Übung der Zurückhaltung. Er hat die Burgunder verstanden. Franz Haas hat es verstanden, dass das, was eigentlich gewöhnlich scheint, das Schwierigste ist. Präsenz ohne Effekte. Einen lauten, einen expressiven Wein zu erzeugen, ist das Einfachste auf der Welt. Aber ein Wein, der Balance in sich trägt, können nur ganz, ganz wenige. Glücklicherweise wird das Weingut nach seinem Tod weitergeführt von seinem Sohn, von seiner Frau und von Andi Punter. Nicht als Erbe, sondern als Verpflichtung. Denn dieser Pinot Grigio ist kein Statement. Er ist ein Flüstern aus der Tiefe des Gesteins. Die Reben für diesen Wein wachsen auf 300 bis 700 Meter Höhe. Ein Höhenprofil, das nicht protzt, sondern schützt. Vor zu viel Hitze, vor zu viel Zucker. Die Böden sind extrem komplex. Poröser Dolomit, Vulkanit, etwas Ton. Durchzogen von Spuren vergangener Gletscher. Der Ertrag ist moderat. Keine Massenlese, kein Überfluss. Nur das, was die Rebe freiwillig gibt, ohne zu zerbrechen. Natürlich erfolgt die Lese von der Hand. Keine Maschine, kein Tempo. Die Beeren werden angequetscht, nicht zerstört, ruhen auf der Schale für einige Stunden, nicht um Farbe zu ziehen, sondern um die Spannung zwischen Frucht und Gerbstoff zu erzeugen. Dann sanfte Pressung, kühle Vorklärung. Die Gärung geschieht langsam in Edelstahl. Bei kontrollierter Temperatur nicht die Technik zu zeigen, sondern um den Klang nicht zu zerstören. Ein kleiner Anteil ruht auf der Feinhefe, für Wochen, manchmal Monate, nicht aus Prinzip, sondern aus Gefühl. Wie bei einer alten Geige, die nach dem Stimmen noch ein paar Minuten schwingen darf. Der Wein wird nicht geschönt, er wird nicht laut gemacht, er wird nicht manipuliert, er wird freigelassen. 12,5 Volumenprozent, unauffällig aber tragend. 2 Gramm Restzucker, kaum wahrnehmbar, aber spürbar. 6 Gramm Säure, nicht scharf, sondern wach und lebendig. Ein niedriger pH-Wert, um eine stille Spannung auf der Zunge zu erzeugen. Wie ein Gedanke, den man nicht loslässt. Und auf der Zunge ist dieser Pinot Grigio eine Spur, ein feines Rinnsal. Und man vergisst ihn nicht, weil er beeindruckt. Weil er etwas hinterlässt, eine Leerstelle, ein Geruch, ein Gedanke. Und vor allem die Sehnsucht, mehr Weine wie diesen probieren zu wollen. Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen 2024er Pinot Grigio, für diese Interpretation dieser ganz eigenen Rebsorte, dem Weingut Franz Haas und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Findest du es genauso spannend bei einem Gebiet, was vielleicht irgendwie gleich, aber trotzdem anders ist? Also wenn jemand sagt, ich mache ab morgen ein Sauvignon Blanc von der Mosel, in meiner Interpretation, ist das dann genauso faszinierend? Oder würdest du da sagen, du, Mosel ist Riesling, bleib bitte dabei?
Boah, na, um Gottes Willen, klar, Riesling trägt die Mosel, aber nicht nur, ja, und manche Winzer haben eine Hand, bestimmte Terroir, wo die merken, da passiert was anderes. Da funktioniert ein Pinot Blanc besser, da funktioniert ein Sauvignon Blanc besser, da funktioniert das und jenes besser oder Pinot Noir, was es für geile Pinot gibt in der Mosel, was auch kaum einer auf dem Schirm hat. Also ich glaube, ein Gebiet hat mehr zu bieten, als immer, was man ihm früher gesagt hat, du bist so. Und die Winzer, die das erkennen und daraus arbeiten und Produkte auf den Markt bringen, die individuell überzeugen, da bin ich sofort dabei.
Finde ich total spannend, weil ich hatte das immer als Erfolgskonzept gesehen, was man eben in Sancerre, in Meursault oder in Hermitage, um die nochmal zu nennen, praktiziert hat, dass viele Winzer an einem Strang gezogen haben und somit der Weinwelt mehr oder weniger was Greifbares, was Identifizierbares präsentiert haben. Und wenn man sowas am Iringer Winklerberg oder in der Wählener Sonnenuhr gleichermaßen praktiziert, sorgt man dafür, dass diese Gebiete mit einer besonderen Qualität greifbar werden oder identifizierbar oder schmeckbar werden. Und wenn es mehr und mehr Leute gibt, die da ausbrechen, verwischt das ja. Und also klar, die Individualität der einzelnen Winzer wird natürlich, ist schade, wenn die untergeht in der großen Masse, dass die halt das machen müssen, was sie machen müssen. Ist witzig. Also ich verstehe den Gedankenmuster dabei zu leben.
Aber auf der anderen Seite war ich derjenige Winzer, der ein bisschen Sauvignon macht in der Lage. Da ist er nicht da, um den Markt zu bedienen. Ne? Der merkt, er hat irgendwie ein halbes Fass oder ein Fass davon. Ja, davon wird er, glaube ich, nicht unbedingt ein Gebiet oder eine Lage verwischen. Mhm. Ja, sondern der bringt einfach nur Akzent. Wenn es funktioniert, warum nicht? Ja, am Ende es muss Sinn machen. Das ist das Wichtigste. Ja, am Ende muss er Terroir erkennen, muss sagen, okay, das ist ein Bild für mich, die auch eine Wellene so nur widerspiegelt oder den Mittelmosel widerspiegelt, ja. Ob es am Ende, natürlich der Riesling ist immer da, ist halt der Wichtigste, weil viele sehen, dass er sich dort am besten wohlfühlt, ne? Aber wenn es ein Weißburgunder geben kann, warum nicht? Da wirst du auch das Gebiet nicht komplett umswitchen können. Das geht nicht, weil da sind zu wenig Mengen davon.
Und es hat auch nichts mit Verantwortung zu tun, dass jemand, der sowas produziert, das publiziert, vielleicht erfolgreich damit ist, dass er anderen mehr oder weniger ins Knie schießt damit? Weil heutzutage, wenn du, angenommen, du machst einen Sauvignon Blanc an der Mosel, machst einen großartigen Sauvignon Blanc und 5000 Insta-Follower publizieren das, ist es ja dann irgendwo kontraproduktiv für Riesling, Mosel, Identität,
Authentizität? Nein, überhaupt nicht.
Nee, okay.
Nee, null. Was hat er, wenn er so ein bisschen Sauvignon Blanc macht, sagen wir mal, der wird ja nicht 150.000 Flaschen füllen davon. Verstehst? Das ist der Punkt. Man muss immer ein bisschen relativieren. Ja? Und wenn die 5.000, sag ich mal, Instagram-Post sagen, hey, was für eine geile Wein, das ist Wahnsinn, da kriegst du eh die Ware nicht als Endverbraucher am Ende des Tages. Also das sind sowas für Freaks, sag ich mal so, für Verrückten, die auch sowas und sowas suchen und der Winzer, glaube ich, ist mehr eine Spielerei von ihm, ja. Dass, wie viele Winzer haben immer Weine, die du gar nicht mal auf dem Markt offiziell findest? Es gibt, jeder Winzer hat ja immer irgendwas, den er probiert, den er macht, hey, guck mal, ich habe hier ein Fass von der Lage gemacht, das war dieses Jahr so gut. Normalerweise kommt das alles in der Lage, aber dieser Plot in der Lage war dieses Jahr so perfekt, ja, ich habe entschieden, einzeln zu bauen, davon gibt 500 Flaschen Ende Gelände. Dafür kannst du kein Gebiet verwechseln oder anders auf den Markt bringen.
Sind das dann Weine, die so singulär abgefüllt werden, die für dich für eine Raritätenprobe in Frage kommen, die du ja sehr erfolgreich publizierst? Oder sind das immer namhafte Weine? Also wäre das von mir aus der Nicolas Joly aus dem Jahre 90, der unbedingt da rein muss? Also was suchst du für die Raritätenprobe bei dir im Restaurant aus?
Also bei uns im Restaurant aus muss, sage ich mal, für eine Probe, also ich denke, du sprichst von der Weinbegleitung, weil wir da einen großen Fokus legen. Erstmal geht es immer um dem Gericht, es geht nicht um den Wein. Ja, und zweitens, wenn es wir den richtigen Weinstil gefunden haben, dann versuchen wir die ein oder andere Spezialität zu finden. Entweder ist es eine, kann auch ein bekannter Name etabliert, sehr erfolgreich, auch als Kult gesehen, ja. Aber es kann auch ein kleiner Winzer, der noch, wie du sagst, so einen kleinen Plot hat, 500 Flaschen, etwas sehr Spezielles ist und der auch wiederum funktioniert in der Kombination. Also es ist sowohl als, wir wollen Spaß haben mit so vielen verschiedenen Facetten und ich glaube, das Spiel ist wichtig zwischen vielleicht so ein bisschen was Bekannteres, Namhaftes, wo der Kunde sich wohlfühlt, wo es für ihn auch ein Begriff ist, aber auch Überraschung zu bringen, dafür sind wir da. Ne?
Mhm. Und gibt es da für dich einen Ansatz, wo du sagst, die und die Anteile sollten bekannte, sollten gereifte Weine sein, sollten Blue Chip sein, oder gehst du erstmal, wenn du das Menü siehst, hin und sagst, was könnte das Menü begleiten, auskleiden, ergänzen? Also ist da manchmal für dich der Wein wichtiger als das Menü oder hat immer das Menü die erste Präferenz und du versuchst das einfach nur zu untermalen und dem eine Bühne zu bieten mit besonderen Wein?
Also in meiner Weinbegleitung ist das Pairing zu messen das Wichtigste. Also die beide Speise und Wein müssen miteinander funktionieren, eine Verbindung erstellen für den Gast, ein Erlebnis schaffen und nicht nebeneinander laufen. Ja, das heißt, du hast einen geilen Teller und du hast einen geilen Wein, aber miteinander funktionieren die mehr oder weniger nicht. Sowas machen wir nicht. Also ich möchte schon, dass die Weine am Ende das Essen verbinden und unterstützen. Ja.
Und wie schaffst du das, weil ihr ja doch viele Gänge habt? Ihr habt ja bis zu 17 verschiedene Gänge und 17 verschiedene Weine ist ja relativ schwierig. Also zumindest, wenn man auch das Dessert noch bewusst miterleben möchte.
Ja, das ist klar. Wir können eine Weinbegleitung nicht auf 17 Gläser erweitern. Das ist zu viel. Aber die Weinbegleitung ist sehr, sehr, sehr tief. Also wir servieren von 8 bis 10 verschiedene Weine, ne, wenn wir wollen. Mhm. Also wir sind sehr individuell auch auf die Gäste und bieten auch 3 verschiedene Weinbegleitungen im Menü. Also das ist schon
3. Okay.
3. Ja, es gibt für jede was dabei, mehr oder weniger. Ja, etwas für die ein bisschen Novizen im Wein, die ein bisschen eher klassisch schon geraucht sind, die auch nicht unbedingt probieren und nicht so weit gehen wollen. Dann haben wir ein Sommelier Spezial, wo wir uns ein bisschen mehr wiederum auf die Gäste, die ein bisschen mehr Erfahrung mitnehmen. Ja, und dann haben wir für die, sag ich mal, wirklich viel Spaß haben wollen, machen wir noch ein Grand Cru Spezial, wo wir dann noch ein paar, sag ich mal, ein bisschen die zweite Variante nochmal tünen.
Mhm. Wie sind die preislich veranlagt, wenn du sagst, diese 3 Staffelungen?
Wir starten bei die Klassik bei 8 Weine, 7 bis 8 Weine für 168. Mhm. Dann haben wir die zweite Variante so 100 mehr, ist 265. Mhm. Und die letzte kann bis 400, 500 gehen. Mhm.
Wie ist es aufgeteilt? Sind das jeweils 0,1er Gläser oder wird das gar nicht so eingeteilt, sondern ihr schenkt nach, bis derjenige umfällt? Oder?
Na, das schaffst du auch nicht. Es geht zu schnell auch von dem Menü her. Du hast 17 Gänge, du kannst irgendwann musst du auch am nächsten Wein gehen. Wir bauen, weil die ersten Gänge so kleine Fingerhappen sind, da bauen wir einen Wein für diese ganze Fingerhappen. Weil die auch eine Art Anstieg im Menü bietet, eine kleine Dramaturgie. Und oft bleiben die Gäste schon bei dem Aperitif bis zur Hälfte von dieser Fingerhappen. Und danach bringen wir einen Wein ein bisschen zum Lockern, das Ganze. Und dann ab die gedeckte Gänge, da kommen noch, sag ich mal, knapp 10 Gänge. Dann haben wir, sag ich mal, fast jeden Gang. Weil die Gänge schon sehr unterschiedlich sind, da müssen wir schon zu jeden Gang gehen. Und dann wechseln wir auch dementsprechend. Das heißt, wir befinden uns, ja, sag ich mal, 0,1 bis 0,12. Wir checken gerne nach. Also es ist nicht, dass wir auf dem Strich arbeiten. Wir sind sehr, sehr flexibel. Ja, der Kunde muss einfach am Ende Spaß haben. Genau, manche wollen mehr und manche wollen weniger Spaß.
Was ist für dich, wenn man das so sagen kann, der interessanteste, der wichtigste Wein dabei? Ist es der erste, der begeistern muss? Ist es im Mittelbau, wo die Leute schon eine erste Sättigung haben? Oder ist es der letzte Wein, den die Leute gedanklich mit nach Hause nehmen? Oder kann man das gar nicht so unterscheiden?
In die Klassik, ja, da kann man schon unterscheiden, weil da bauen wir ganz anders auf, wo wir ein bisschen was zu meinen Stimmen, der Wein sollte der Gast ein bisschen abholen am Anfang, ja. Und dann haben wir einen relativ verständlichen Mittelbau und dann ein bisschen was zum Süßes zum Abschluss. Bei der Grand Cru Spezial, da geht schon um ein ganz anderes Produkt, ja. Und da ist der Produkt auch ein bisschen, steht er schon anders da. Ja, wenn du ein 2000er Cru Grand Vitage glasweise ausschenkt, dann der Gast hat ein ganz anderes Erlebnis und beschäftigt sich ganz anders mit dem Wein, ja, und das mit dem Hummergang und ein bisschen Pfifferlänge, das macht natürlich schon wahnsinnig viel, viel Spaß. Hm. Aber es sind andere Ebenen.
Hast du auch unterschiedliche Gläser für die verschiedenen Weinbegleitungen? Also, dass du für die einfache Variante, keine Ahnung, die maschinengefertigten und für die hochwertige die mundgeblasenen Gläser nimmst? Oder
nein,
nimmst du immer die gleichen Gläser?
Ja, es gibt keinen Unterschied. Also ist egal, da muss der Glas, es wird nicht minderwertig gearbeitet, weil die Weinbegleitung anders gestaltet ist. Na, das muss funktionieren, es ist egal, was ein Wein kostet. Darum spielt das überhaupt gar keine Rolle. Ein hochwertige Weine braucht ein passendes Glas. Wir haben sehr, sehr gute Glaskultur, aber wir sind auch keine, sag ich mal, kein Freaks, wo wir zu jeder Rebsorte, jeder Gang, jede Glasstilistik haben. Wir arbeiten mit sehr guten Gläsern, alles mundgeblasen in der Regel, weil wir wollen einfach ein sehr dünnwandiges Glas, ein sehr flexibles Glas, der auch die wenn man den Wein schwenkt, gewisse Bewegung hineingibt. Ne?
Was habt ihr für Gläser?
Ich arbeite mit die Q1-Selektion von Stölzle, die Mundgeblasen und Zalto.
Und sind das auch deine Vorlieben oder hast du zu Hause andere Gläser?
Ja, das sind meine Vorlieben für Arbeit. Zu Hause habe ich von Gabriel Mundgeblasen Universal.
Ja.
Und eine kleine Selektion von Josephine Hütte und das war's. Aber ich trinke alles aus der Universalglas von Champagne, Weißwein. Die anderen sind nur für mich zum Spielen, wenn ich einfach was aufmache, wo ich denke, oh okay, da kann man heute mal was anderes einschenken.
Ist das Glas für dich das wichtigste Element im Service oder gibt es irgendwas, was für dich wichtiger ist und prägender ist? Also wo man sagen kann, das ist meine Handschrift, mein Stil, da spiele ich, da versuche ich den Gast zu imponieren.
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin keine große Materialtyp. Ja, das Material muss funktionieren, muss sehr hochwertig, sehr gut sein. Aber es muss nicht zu viel in der Breite. Ja, ich will auch die Gäste damit nicht irgendwie Geschichte erzählen, warum der Glas und warum der Glas und warum die Marke und warum die Marke. Mir ist wichtig, dass wir die Leute über die Weine erzählen, was das ist, wieso, deshalb und das Ganze umherum. Also ich habe keine Tools oder solche Sachen. Ja, ich verbringe lieber Zeit mit dem Gast, bevor er sich mit dem Gläser oder die Flasche beschäftigt.
Wenn du den Wein beschreibst, also wenn du den Wein servierst, was ist da deine Philosophie? Erzählst du mehr über die Technik, wie der Wein produziert wurde, über die Geschichte von dem Haus oder über die sensorische Wahrnehmung von dem Wein?
Ein bisschen von allem. Also wir erzählen, also ich erzähle über die Winzer, über die Region, über den Ausbau, wenn es ein besonderer Ausbau ist. Aber ich möchte auch die Gäste nicht mit irgendwelcher fachlichen Geschichte irgendwie überfordern. Am Ende erklären wir ein bisschen über die Aromen, über den Geschmack, über die Veränderung vom Wein mit dem Essen, was vielleicht passieren wird für den Kunde. Ja, damit man weckt eine gewisse eine Wahrnehmung, warum der Wein so und so ist. Die Geschichte ist, finde ich, wichtig. Ja, weil jedes Gebiet und die Winzer aber nicht mehr was zu erzählen. Und ich finde, das sollte man auch der Gast auch transportieren.
Was manchmal auch ganz schön und ganz wichtig ist, wenn man den Gast damit ja auch in gewisser Weise sensibilisiert. So als würde ich vor dem Bild stehen und wenn ich sage, achtet bitte auf den Schatten, hat das Bild eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn ich alleine davor stehe, es mir selber erklären muss und natürlich eine Eigenwahrnehmung habe, weil jeder kann sehen, jeder kann riechen, jeder kann schmecken oder viele, die meisten zumindest. Und wenn ich dann aber erkläre, warum man das so schmeckt, dann bekommt das eine ganz, ganz andere Dimension. Daher finde ich so unsere Aufgabe des Erklärens unglaublich wichtig.
Unglaublich wichtig. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Gäste nicht wissen, wie was funktioniert, allein zwischen ihrem Gehirn und ihrem Geschmackssinne. Ja, die viele sind manchmal auch mit sich selbst überfordert, wenn sie einen Wein trinken oder wenn sie gut essen. Ja, das ist echt Wahnsinn. Deshalb müssen wir ein bisschen Klärungsarbeit machen, was passiert und wie fällt sich ein bisschen Spiel mit Textur, warum ist ein Wein hier mit ein bisschen vordergründlicher Säure zum dem Fisch, warum hat der Wein jetzt ein ganz anderes, das ist ein feines Tanningerüst oder ein kräftiger Tannin, wenn Sie dem allein probieren, dann plötzlich kommt dem Essen, dann werden Sie sehen, wie es funktioniert, ja. Weil die Menschen anders gewohnt sind, Wein zu trinken. Ne? Das ist halt der Punkt. Na, wenn du die Leute natürlich, du hast ein tolles Gericht mit geschmortes Fleisch und einen intensiven Barolo dazu, kann ich dir gleich garantieren, dass von 10 Gästen 8 werden erstmal bei der Probeschluck die Gesichtszüge zusammenziehen, sagen, oh, das ist aber ganz schön stark und er hat viel Gerbstoffe und sauer ist er. Ja, natürlich. Klar, aber ein Barolo trinke ich einfach nicht so mal ein Glas nebenbei. Ich brauche irgendwie was, den Wein aufnehmen zu können, ne? Eine Speise. Ja, und dazu ist diese tolle geschmortes Fleisch, die Soße, Fett. Und auf einmal geht der Wein mit die Verbindung zusammen. Und ja, jetzt kommt die Saftigkeit, kommt diese ganze Spiel. Ne? Das muss man die Leute vorher ein bisschen schon erklären.
Ist der Probeschluck für dich wichtig? Also du servierst einen Probeschluck, wie ich gerade herausgehört habe.
Ja.
Die erste Meinung, ist die in irgendeiner Form ausschlaggebend oder ignorierst du die, weil du sagst, okay, der Wein wird sich verändern?
Ich ignoriere es wirklich. Also ich sag's der Kunde, der Gast, ja, geben Sie dem Wein mit dem Messen eine Chance und Sie werden tatsächlich feststellen, was da passiert. Aber wenn du ihm nicht sagst, wieso, deshalb, warum, dann sagt er gleich, nee, schmeckt mir nicht. Ja. Es passiert immer wieder Gäste, die sagen, ja, es schmeckt mir nicht, ich will was anderes. Da kriegt er natürlich was anderes. Aber nichtsdestotrotz lasse ich trotzdem das Glas stehen, bewusst, und sage, ja, aber Sie probieren bitte, wenn es möglich, nochmal einen Schluck mit dem Essen von diesem Wein. Und Sie werden verstehen, was passiert. Und wenn es nicht funktioniert, dann sagen Sie mir dann Bescheid. Bis jetzt ist noch nie passiert, dass jemand was gesagt hat. Also man merkt, die Leute, man muss manchmal ein bisschen stoßen.
Und wenn du jetzt die High-End-Weinbegleitung hast und der Gast kommt mit 3, 4 Weinen nicht klar oder mag die einfach nicht, gibt's da Alternativen oder sagst du My Way or Highway, so wie bei der Koch mehr oder weniger auch sagt, das ist das Menü und wenn jemand 3 Gänge davon nicht mag, dann kann ich da nicht irgendwas anderes kochen?
Naja, weißt du, jemand, der bestellt so eine Weinbegleitung in diese Preisklasse, der weiß eigentlich schon, was er will. Ja. Also der hat auch schon eine Erfahrung, der hat schon eine gewisse Vorliebe, ja, und wir für diese Weinbegleitung sind die Weine auch aufgelistet, da kriegt er ein kleines Zettelchen, und das ist unsere Topping, wenn Sie das probieren möchten, das sind diese Weine. Ja, da geht es wirklich auch der Fokus am Ende um diese große Weine, und der Gast hat schon eine gewisse Erfahrung und das trinken will, dann sagt er, wow, super. Dann will der nicht was anderes, da diskutiert er nicht.
Das ist ja manchmal die Chance, einfach auch was anderes kennenzulernen. Wie fing das bei dir an? Also wie bist du zum Wein gekommen?
Ich bin zum Wein gekommen, indem ich, wo ich anfing in Deutschland zu arbeiten, habe ich eine kleine Stelle gehabt in einem großes Hotel in der Nähe von Freiburg, das war am Schluchsee. Und ich war Commis de Rang in einem Halbpension-Restaurant, also wirklich etwas, was ganz, also ganz, ganz unprätentiös. Und ich habe mich immer um ein paar Gäste gekümmert am Abend in meine kleine Station und einen Tag ein Gast hat, ein Amerikaner war das, und du weißt, wie das ist in diesem Halbpension-Restaurant, da die Leute geben wenig Tipp, schreiben immer die Rechnung auf Zimmer und gehen wieder. Und ja, das ist immer so eine Sache, ja. Und er hatte an diesem Abend eine Flasche 88er Ikem und eine 86er Petrus, wenn ich mich gut erinnere, bestellt.
Das hattet ihr in einem HP-Restaurant auf der Karte? Ihr hattet 86er
Petrus, ja, und 88er Ikem? Wo, das wow. war die letzte Sache, die da war. Keine Ahnung. wo die herkam, keine Ahnung. Ja,
krass, ich meine,
das
super.
Das ist ja auch 25 Jahre her mittlerweile.
Okay,
also, ja, das ist schon, damals gab es andere Zeiten, ne? Ja. Und da hat er die beiden Weine getrunken und sagte zu mir zum Schluss, ich habe leider nichts für Sie zu geben. Ich lasse in die Flasche jeweils zwei Gläser und das ist mein Tipp, können Sie dann am Feierabend trinken.
Oh, wow.
Ich habe mich wahnsinnig bedankt und ja, am Feierabend, dann haben wir das mit den Kollegen nochmal in der Personalraum getrunken und das hat auf einmal bei mir Klick gemacht. Ne?
Ja.
Da habe ich gesagt, wow, die Wein könnte ich nicht verstehen, könnte ich nicht wissen, was, die haben super geschmeckt, die Namen waren mir schon bekannt, aber ich wusste nicht, die Wein zuzuordnen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich irgendwie ein bisschen mehr wissen darüber. Und schon ging's los.
Spannend, toll. Könntest du die Weine heute entweder wiedererkennen oder heute noch beschreiben, wie du das damals empfunden hast? Oder ist es einfach, weil es 25 Jahre her ist, zu lange her?
Ja, erstens ist es zu lange her und zweitens habe ich eine ganz andere Erfahrung mittlerweile. Deshalb würde ich die Weine ganz anders analysieren und probieren wie damals. Ich habe sie damals, glaube ich, in diese ja jugendliche, sage ich schon mal, Unwissenheit getrunken. Und das war, glaube ich, das Beste, ja. Und ich glaube, das ist, was viele von uns passiert oft, also eine Berührung mit so einem Produkt. Und dann denkst du, boah, das ist so gut. Was passiert gerade mit mir? Ja, das kannst du auch kaum mit Wörtern beschreiben, weil die wecken so eine Emotion in dir. Und manchmal hast du in die Phase, wo du anfängst zu arbeiten, zu lernen mit Wein, noch nicht die Erfahrung dafür. Ja, und dann deine Emotionen tragen dich mehr als im Prinzip dein Verstand. Und heute würde ich sicherlich die Weine anders verkosten, ganz klar.
Was ist Wein für dich?
Ja, viele. Das Wein ist Leidenschaft, ist Liebe, ist Teilen, ist Lebensfreude, ist so viel verschiedene Begriffe, die sind Teil des Lebens. Ist, also ohne Wein geht nicht mehr viel.
Sprichst du da als Deutscher oder als Franzose?
Nee, also Franzose bin ich so oder so.
ich wollte dir nicht zu nahe treten, entschuldige.
Nein, alles gut.
Du bist jetzt seit 20 Jahren in Deutschland oder über 20 Jahre in Deutschland, da, das färbt ja ab. Also da.
Ja, hat auch. Hat auch, ich bin anders, klar, als früher. Aber weißt du, dass gibt Dinge, die sind in die Gene halt, ne? Das kannst du nicht verändern. Und Wein war immer drin, da vom Kleinen an schon.
Und wenn du Wein trinkst, trinkst du ihn wie ein Deutscher, also alleine? Oder trinkst du ihn immer zum Essen und in Begleitung und als Ergänzung zu den Speisen?
Ja, mal so, mal so. Also ich trinke es gerne mit Freunden, mit Kollegen. Eine gute Flasche, aber ich habe auch kein Problem, wenn ich frei habe, dann koche ich ein bisschen was daheim und mache ich mir schon eine Flasche Wein auf und dann weiß ich ungefähr, was Mama dazu heute haben, na, und trinke ich das ganz, ganz, ganz entspannt, aber auch ohne Analytik zu sein. Es geht wirklich einfach um ein, zwei Gläser Wein und dann stecke ich Kork wieder drauf und dann trinke ich der Rest mal die Tage danach, also ganz unprätentiös. Weil ich finde, Wein ist ein Teil des genüssliches Leben und da brauche ich keinen unbedingt speziellen Ort oder zu viele Menschen. Manchmal ist auch schon allein, wenn man was gekocht hat, einfach mal ein, zwei Gläser zu trinken und dann fertig.
Ist es dann Alltagswein oder ist es immer was Besonderes, was du dir aufmachst?
Naja, ich habe schon mein bestimmtes Vorbild. Ja, so Alltagsweine habe ich in dem Sinn nicht. Ich suche mich immer mal Spezialität aus ein bisschen überall her. Und wenn ich mir denke, okay, dann gehe ich mal in den Keller, gucke ich, was kann man mal aufmachen, was Spaß machen könnte heute, worauf habe ich Lust im Prinzip?
Sammelst du
an dem Tag? Nein, also ich habe einen kleinen Keller und da sind ein paar Flaschen drin, aber wir sind in der Lage, in unserem Beruf auch tolle Sachen kurzfristig zu bekommen und kaufen zu kriegen. Von daher, da bin ich sehr, sehr entspannt und sammeln tue ich eigentlich nicht so. Ich habe ein paar Sachen, die für die Zukunft gedacht sind, aber sonst nie.
Bist du eher Bordeaux- oder Burgunder-Typ vom Grundtypus?
Boah, schwierig.
Kann man gar nicht unterscheiden. Aber ich finde schon, es
Boah,
gibt so zwei
doch,
Klassen von
kann man schon.
Weintrinkern. Okay.
Ja, kann man schon, weil das sind zwei andere komplette Stilistik, auch vom Hart
Total.
her. Boah, das sind auch Dinge. Ich war eine Zeit lang eher Burgunder.
Ja.
Und ich merke, ich weiß nicht wieso, seit ein paar Jahren bin ich wieder Bordeaux.
Ja.
So mal wie sind Menschen und es ändert sich immer wieder ein bisschen von unserer Weinstilistik. Und ich habe jahrelang die Finesse Pinot Noir geliebt, die Balance vom Pinot wahnsinnig geliebt, auch vom Burgund Stilistik, auch sehr viel reinsortig zu trinken. Und jetzt entdecke ich wiederum die Freude an Cuvées. Also, das ist mal, siehst du, man ändert sich immer wieder.
Ich finde eine total spannende Geschichte. Ja, es ist auch so in verschiedenen Jahreszyklen, wo man sich irgendwie verändert. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein riesen Burgunder-Fan, aber manchmal ist mir es einfach nicht zu kompliziert, aber möchte ich mich gar nicht mit diesem Feinsinn auseinandersetzen und genieße es einfach so eigentlich die sichere Bank des Bordeaux zu genießen, wo ich sage, ich habe das Château, ich habe den Jahrgang, ich habe diese Appellation und ich weiß genau, was mich erwartet und möchte das genau in dem Augenblick genau so genießen und mich nicht immer wieder mit jedem Glas so total tiefsinnig mit dem Wein auseinandersetzen.
Ja, weißt, wir arbeiten so viel mit dem Wein jeden Tag, ja, wo der Kopf auch sehr viel gefördert wird, wo wir oft und viel in Verkostung sind, viel Unterscheidung machen müssen und dass irgendwann du einfach mal eine Flasche aufmachst und nicht unbedingt viel nachdenken will, dann sind natürlich solche Cuvées einfach gut. Du weißt, du hast einen guten Bordeaux-Stil, eine schöne Cuvée aus dem Languedoc. Ja, Spaßfaktor pur, ja. Also.
Warum sind Burgund und Bordeaux so prominent und zum Beispiel Hermitage oder Châteauneuf du Pape oder eben Saumur Champigny nicht ganz so prominent wie diese beiden Gebiete? Hat das Handelshintergründe oder kannst du es dir erklären? Oder sehe ich das sowieso falsch, dass die gar nicht so überpräsent sind und Châteauneuf ist genauso bekannt wie eigentlich Pauillac?
Naja, so. Wenn man nimmt die einige Winzer, die da in Châteauneuf du Pape sind, ich würde sagen, die sind alle Promis. Also
Ja.
alle, die das geschafft haben in dem Bereich, sind Promis. Ja, der eine ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner, aber die haben alle ihre Berechtigung, in diese Klasse zu haben. Manche sind natürlich aufgrund ihrer Verfügbarkeit, ihre Größe auch vielleicht besser platziert. Die anderen ein bisschen weniger. Die werden aber dafür deutlich mehr gesucht als die anderen. Das ist ein Spiel im Laufe der Zeit, ja. Es kommt, es geht. Die Loire war immer ein bisschen hinten versteckt, muss man sagen. War jahrzehntelang sicherlich ein der unterschätztestes Gebiet in Frankreich. Ja, die holen jetzt aber viel auf, aber bleiben immer noch ein bisschen hinten dran. Aber selbst da haben die auch ihre Erfolgsweingütergeschichten, die andere Gebiete nicht nachstehen. Also es passiert immer wieder sehr, sehr viel. Ja. Nee, sonst sind schon, jeder Gebiet hat seine Stärke und manche lassen sich besser am Mann bringen, manche weniger.
Loire unterschätzt, das hatten wir ja vorhin schon, stimme ich unbedingt zu. Obwohl es sehr prominent ist und sehr bekannt ist, gibt es noch ein anderes Gebiet in Frankreich, was, oder allgemein weltweit, was unterbewertet, unterschätzt ist, wo man mehr einen Fokus drauf richten sollte, in deinem Empfinden?
Ja, also im Languedoc passiert im Moment wahnsinnig viel im Languedoc.
Ja.
Ja, sowohl im Rot, auch im weißen Bereich. Ja, Da ist fantastische Wein, die da entstehen, von unglaublicher Komplexität. Und ich denke, dass die teilweise sind manche schon seit Jahrzehnten bekannt. Aber es gibt immer viele, die noch gar keine auf dem Schirm hat. Und was die da für Weine bringen, sind schon extrem, extrem gut.
Was ist die Stärke vom Languedoc? Sind das die Weine im, ich sag mal, einfacheren Preisbereich? Vielleicht um die 10 Euro? Oder sind es die Outstanding-Weine, die vielleicht dreistellig kosten, wo man sagt, sowas findet man sonst nirgends? Weil Languedoc ja ähnlich wie eine Zeit lang, außer Centre, die Loire, kein unbedingt preisintensives Image haben, aber teilweise bloppen eben manche Sachen auf. Wo findest du selber, ist das, worauf man im Languedoc achten sollte? Also eigentlich Alltagswein, Feierwein, Partywein oder eben die richtigen Benchmark-Weine, die sonst keiner kennt?
Ja gut, die Benchmark-Weine werden irgendwann auch ein bisschen schwierig zu haben. Das ist halt der Punkt. Ja, weil die haben natürlich ihre Status quo erreicht und ohne Allokation geht es auch nichts weiter.
Aber ist das die Stärke vom Languedoc oder ist das
Überhaupt, also es ist eine davon, ja kleine, weil die sind nur eine Handvoll davon vielleicht. Aber der mittlere Punkt, ja, wo du dich zwischen 15 und 20 Euro bewegt, ja, und dann hast du Weißweine und so wie Rotweine, die immer mehr nach Terroir zugeordnet werden. Also wenn ich sehe, was im Coteau du Languedoc, so Richtung Montpérou, da unten passiert, es ist sensationell, was die Winzer da im Bereich der Terroir-Gedanken in Bioorganik und in Stilistik, wo die fast reinsortig Mourvèdre machen, wo du sagst, ey, vor 20 Jahren hätte keiner sich sowas getraut als Winzer. Das sind wiederum Punkte, die mich wahnsinnig interessieren. Und die sind preislich, sage ich mal, um die zwischen 20 und 40 Euro. Ist schon Geld für einen Wein aus England.
Das schon, ja, gerade wenn man sich überlegt, dass ich glaube 90% kosten unter 7 Euro, da ist das dann schon ja, Benchmark irgendwo. Aber,
ja, klar. Ja. Aber Vergleich, was ein Châteauneuf-du-Pape kostet oder ein gut hochwertiger Gigondas oder ein Pauillac, da kannst du schnell 20, 30 Euro mehr machen.
Er hebt das Glas. Nee, das wird kitschig. Wobei, ich würde ganz gerne über ein Rosé-Sekt reden. Und da darf es durchaus auch ein wenig kitschig werden. Also, er hebt das Glas. Und ich finde zum Beispiel, dass es verschiedene Farbspielereien gibt, die nur die Natur malen kann. Das kann die Morgendämmerung über der Donau sein. Ja, über der Donau, weil wir reden über einen Sekt aus Wien. Einen österreichischen Sekt, einen österreichischen Rosé-Sekt, vielleicht sogar den österreichischen Rosé-Sekt. Also, es kann die Morgendämmerung über der Donau sein, denn so ein zartes Korallenrosa, das kann man fast nicht künstlich imitieren. Das muss die Natur malen. Es sind die feinen Perlen, die in einer unermüdlichen Kette emporsteigen. Wie ein stetes Murmeln von Lebendigkeit. Niemals enden. 1 Million kleiner Perlen trägt ein Glas Sekt in sich. Und der Duft, der ihm sofort entgegenströmt, erinnert an eine Komposition aus roten Beeren. Ich denke dabei sofort an Johannisbeere, aber nicht diese sauren, diese ganz leicht süßen, zart gezuckerten, ohne kitschig zu wirkenden Johannisbeeren an Himbeeren. Und das aber mit ganz zarten floralen Noten. Pfingstrose, wenig was Mineralisches. Und man hat das Gefühl, als würde der Wind durch dieses Glas streifen. Wir sollten ihn probieren. Du hast ihn wahrscheinlich nicht im Glas. Sehr wahrscheinlich, was eigentlich schade ist, denn ich würde ihn gerne mit dir zusammen probieren, aber lass ihn mich für dich probieren. Am Gaumen entfaltet sich bei diesem Rosé brüht eine wunderbare Eleganz. Und ja, auch wenn es kitschig wirkt, es ist, als würde der Wiener Walzer über die Zunge tanzen. So voller Kraft, voller Eleganz, mit einer ganz leicht lebendigen Säure, die wie ein Taktgeber wirkt. Herrlich fruchtig, die Frische, wie der Waldbeeren. Ein ganz sanfter Abgang. Und du hörst mich schmecken, der Nachhall bleibt.
Auch wenn du es nicht glaubst, 11,5 Volumenprozent, 5,5 Gramm Säure, eine ganz feine Dosage von nur 8 Gramm. Wir haben einen Sekt, nein, ich habe einen Sekt vor mir, voller Gleichklang, voller Lebendigkeit, voller Tiefe, purer Genuss. Der nicht schreit, sondern der flüstert. Okay, ich hol dich ins Boot. Wir haben Pinot Noir, Spätburgunder, St. Laurent und Zweigelt. Drei Rebsorten, die wie Figuren in einem Drama auftreten. Spätburgunder bringt, ich glaube, das ist uns beiden klar, Eleganz mit rein, Struktur, der St. Laurent die Tiefe, die Würze, der Zweigelt diese fruchtige Lebendigkeit. Das Traubengut ausschließlich aus Österreich, vor allem aus Niederösterreich und dem Burgenland, werden ausschließlich von Vertragswinzern bezogen, was Schlumberger sehr, sehr wichtig ist, dass diese mit den Winzern seit Jahrzehnten verbunden sind. Die Herstellung erfolgt nach der Methode traditionell, die Robert Alwin Schlumberger 1842 aus der Champagne mit nach Wien gebracht hat. Ja, du hörst richtig, er war der Erste. Er war derjenige, der mehr oder weniger Sekt in Österreich salonfähig gemacht hat und somit eine ganz neue Ära eingeläutet hat. 1842, bitte merken. Nach der ersten Gärung reift der Sekt mindestens 18 Monate auf der Hefe in der Flasche. Ein Prozess, der ihm diese unglaublich feine Perlage und diese sehr komplexe Aromatik verleiht. Ein kleines Wunder, ein Zeugnis von Geduld und Präzision, das in den 300 Jahre alten Kellern in Wien-Döbling entsteht. Also nochmal zurück zur Geschichte. 1842 in Wien gegründet, ist dies ein Denkmal der österreichischen Weinkultur. Robert Alwin Schlumberger, ein Schwabe aus Stuttgart, also logisch aus Stuttgart, Schwabe, geboren 1814, war ein Mann, der sich nicht mit dem Gewöhnlichen begnügte. Nach seiner Ausbildung bei keinem Geringeren als Ruinart und einer schicksalshaften Begegnung mit seiner Frau Sophie Kirchner auf einer Rheinfahrt ließ er sich in Wien nieder. Dort begann er, die Methode traditionell auf österreichische Trauben anzuwenden und schuf mit dem Vösslauer Goldeck den ersten Sekt des Landes, der bald die Höfe Europas eroberte. 1845 erhielt er Medaillen, 1862 wurde er KOK-Hoflieferant und sein Name wurde zum Synonym für Prickeln und Prestige. Seine Pionierarbeit ging über Sekt hinaus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie weit. Er pflanzte die ersten Cabernet- und Merlot-Reben in Österreich. Und seine Cuvée-Privatkeller wird bis heute nicht nur landesweit geschätzt. Seine Söhne führten sein Erbe nach seinem Tod 1879 weiter. Trotz Kriege und Krisen. Und seit 2019 verlagert das Unternehmen seine Produktion schrittweise nach Mühlendorf im Burgenland. Doch die Seele bleibt in Wien. In den 300 Jahre alten Kellern von Döbling, wo 2 Millionen Flaschen lagern. Also, der Schlumberger Rosé Brut ist mehr als ein Schaumwein. Er ist Wien. Eine Stadt, die Geschichte und moderne Eleganz und Lebendigkeit vereint. Er ist nicht laut, nicht aufdringlich, sondern ein Kunstwerk. Er möchte gesehen werden und zeigt sich nur dem, der ihn entdecken möchte. Jeder einzelne Schluck ist ein Blick in die Seele der Stadt. Dieser Sekt will nicht nur getrunken, er will verstanden werden. Aber er muss nicht verstanden werden, man kann ihn doch einfach nur trinken. Er ist Wien, eingefangen in einem Glas. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
€17 ist der Durchschnittspreis im Schatten auf die Pub, was Wahnsinn ist. Also wenn du überlegst, diese 3000 Hektar, die es dort gibt und €17 als Durchschnittswert, das ist schon eigentlich erstaunlich, was die dort geschafft haben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass nicht jeder Schatten auf die Pub wirklich auch diese €17 wert sind. Also dass da auch,
ja,
dass vielleicht von diesen 2000 Produzenten, die dort am Wein arbeiten, vielleicht 100 dieses Image aufbauen und der Rest ist, sind
Trittbrettfahrer. Ja, der Rest ist, genau.
Du wirst ja immer mit Frankreich in Verbindung gebracht, weil du halt Franzose bist. Aber gibt es irgendein Gebiet, ja, was dich sonst fasziniert oder wo du sagst, wow, das begeistert mich oder da solltet ihr ein bisschen mehr drauf achten?
Ja, die letzte Zeit hat mich sehr begeistert, der ganze Nordspanien, vom Galicien bis ins Bierzo, sag ich mal, bis nördliches Rioja. Wahnsinnige Wein, die da machen mit extremst viel Spannung, boah, das hatte ich auch jahrzehntelang nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mhm. Das hat mich die letzte Zeit sehr, sehr begeistert. Ja. Sonst, ich probiere mich einfach quer durch. Also ich habe immer mal Phase, wo ich mich ein bisschen nach Italien fokussiere, wo ein bisschen mehr nach Spanien, nach Frankreich suche ich immer in Frankreich in die Tiefe wirklich zu graben. Mhm. Und das ist, was mich am meisten Spaß macht. Ja, und da sind auch die ganze Gebiete, sage ich schon mal, die wie in Languedoc, die ich letzte Zeit wahnsinnig schätzen könnte, oder auch die Provence.
Ich glaube, jetzt ein absolut perfekter Zeitpunkt für Wein. Ich habe mir gedacht, dass ich relativ provokant bin bei der Auswahl der Weine, die ich hier aussuchen durfte. Und bin gespannt, was du davon hältst. Natürlich keine Franzosen, es wäre zu einfach.
Das wäre zu einfach gewesen. Italien ist gut. Aber fangen wir mit der Weiß an. Ja, klar.
Ein Wein, der mich, als ich ihn kennengelernt habe, total überrascht hat, auch die Story dahinter, dass man im Prinzip die gleiche Situation hat oder damals hatte, die du eigentlich fast täglich im Restaurant hast, dass man ganz, ganz viele verschiedene Speisen hat und aber nicht vielleicht irgendwie 15 verschiedene Weine probieren möchte, weil es in einer Situation war, als es noch keine Weinmenüs gab. Weinmenüs sind ja eigentlich erst um 2000 irgendwie entstanden oder wurden dann präsent, wurden populär. Und vorher hat man fast nur Flaschenweine bekommen, beziehungsweise teilweise eine sehr eingeschränkte Glasauswahl. Ich fand es auch überraschend zu erfahren, dass erst um 1992, glaube ich, damals in Tantris das erste Mal überhaupt glasweise Champagner ausgeschenkt wurde. Vorher gab es den auch nur in der Flasche. Also es ist alles relativ jung. Und dieses Weingut, also Franz Haas, hat nach Lösung gefunden, einen Wein zu kreieren, der zu einem ganzen Menü harmonieren könnte. Und hat deswegen ganz skurrile Rebsorten eigentlich, also Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc und Kerner, zusammengefügt, ja. Und daraus diese Cuvée, diesen Manner, ja, ins Leben gerufen, kreiert. Der finde ich total spannend ist und vor allen Dingen, das finde ich dann total faszinierend, im Laufe der Entwicklung mit unterschiedlichen Temperaturen, teilweise aus verschiedenen Gläsern, mit einer unterschiedlichen Reife, sich ganz, ganz unterschiedlich präsentiert und wo ein Charakter in den anderen übergeht. Also man das Gefühl hat, wenn man die Flasche trinkt, man hat immer wieder eine andere Rebsorte im Glas. Ich habe ihn lange nicht probiert gehabt. Wir haben 23er
Jahrgang. Ich habe Ewigkeit keine Wein von Franz Haas probiert.
Ja.
Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, wo ich aufgemacht habe, und das war zwei Weine aus Italien.
Ja. Was ja mehr oder weniger Eulen nach Athen tragen ist, weil München und Italien, das ist ja mehr oder weniger ein Atemzug, also nicht zuletzt aufgrund der Grenznähe, oder nicht Grenznähe, der Nähe. Das ist ja doch ein bisschen dichter an Italien als Hamburg. Aber es wird dort nochmal mit einem anderen Lebensgefühl irgendwie zelebriert. Und damit meine ich nicht diese Pinot Grigio-Lugana-Kultur, sondern das allgemeine Bewusstsein für italienischen Wein, was in München ja nochmal ganz, ganz anders situiert ist.
Ja, also München ist der nördlichste Staat Italien. Das war schon mal da. Ja, Italien hat eine unglaubliche große Weinszene hier. Und ist geprägt von sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Produkt. Und der Kunde in München ist deutlich italophil. Also ich glaube, es war jetzt gerade Pfingstferien. Ich glaube, die Hälfte der Stadt nach Gardasee gegangen. Also es ist wahnsinnig, was Italien macht. Ja, du bist auch in ungefähr 5 Stunden da. Ja. Mhm. Und dieses ganze Gebiet, Südtirol, Trentino, Veneto, haben wahnsinnige Platz hier, weil das sind auch Wein, die der Alltag der Leute hier macht, ne, muss man auch sagen. Mhm. Und da haben wir hier einen super Vertreter, muss ich sagen. Mhm. Ist alles drin. Ja. Ich bin eigentlich nicht so ein ganz so zu fruchtiger Typ. Weißt du, ich mag, wenn es ein bisschen messerscharfer ist, bisschen mehr Kante hat. Aber das ist ein Wein, der ein unglaubliches Schmelz. Und der einen tollen Druck am Gaumen bringt.
Ja.
Und ist auch ein Wein, der verständlich ist. Das ist wichtig. Leute müssen das verstehen, egal ob es ein Profi oder ob es Laie. Schmeckt super.
Ich finde, es ist einer der Weine, wo man die Brücke mitschlagen kann. Also wo man sowohl den Unbedarften, aufgrund dieser ganz leichten, durch den Sauvignon Litchi Aromatik, durch den Gewürztraminer, so ganz zarten floralen Anklänge catchen kann.
Es hat auch so eine Note vom Kiwi hinterher. Das ist super, super fein, ja. Auch dieses Sauvignon Blanc, Gewürztraminer-Spiel, ist sehr, 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 sehr schön ausbalanciert mit der Riesling Chardonnay.
Was ich spannend finde, ist eben diese vier Protagonisten. Also, wenn du vier Selbstdarsteller auf eine Bühne stellst und da dann ein Ensemble draus kreierst, ist es ja unglaublich schwer. Und aber jeder hat seine Präsenz. Und wenn man darum weiß, dann kann man auch jeden erkennen. Also man erkennt, finde ich, den Chardonnay, man erkennt den Riesling, man erkennt den Sauvignon Blanc, den Gewürztraminer.
Absolut.
Aber es würde nicht auffallen, wenn man es nicht erklären würde. Also es ist trotzdem eine Harmonie und eine Stimmigkeit und es ist nicht, dass irgendjemand so markant heraussticht, dass man es fast als unangenehm empfindet, sondern in der Gänze passt dieser Wein.
Genau, wollte ich das sagen. Das ist jede Traube für sich erkennbar. Mhm. Aber eine tolle Symbiose, eine tolle, tolle Harmonie. Ja, und das ist auch das Beispiel, dass Cuvée auch ein Wein sein kann, der einfach eine wunderschöne Balance bringen kann zwischen die verschiedenen Elemente hier in dem Fass, diese vier Rebsorte. Mhm. Ja. Sehr schön.
Ich mag das Haus, also was mich da total überrascht hat, dass die ersten waren, die in die Höhe gegangen sind, also die Weinbau über 1000 Meter angefangen haben. Was ja heutzutage mehr oder weniger für viele die Lösung ist im Klimawandel, trotzdem kaltklimatische Weine zu produzieren und dem Wein eine gewisse Frische geben. Der Wein selber ist nicht so hoch in dem Sinne, also der liegt, glaube ich, um die 500 Meter, wo der angebaut wird. Benannt nach der Frau von Franz Haas, die Manna hieß. Also ein Wein mit Geschichte, wo man viel Geschichte erzählen kann. Von dem her finde ich total spannend.
Nee, absolut. Also bin ich sehr, sehr bei dir. Tolle, tolle Wein. Mhm. Auch die Aromatik sehr subtil, ist nicht so laut. Der Gewürztraminer, das ist ein bisschen im Hintergrund. Der Sauvignon Blanc bringt diese tolle, knackige grüne Aromatik, finde ich gerade im Moment. Also so grüne Apfel, Limette, Kiwi, bisschen Maracuja. Aber auch hier der Gewürztraminer mit dieser florale Note sehr schön ausbalanciert. Ja.
In was für einem Glas hast du den? Wieder in deinem Universalglas oder was du vorhin?
Ja, genau.
Ja, genau.
Okay, da habe ich jetzt in der Uniglas.
Finde ich genau da auch total interessant. Also, dass man ihn gar nicht versucht zu überproportionieren oder zu verformen, sondern einem Universalglas zur Geltung bringt und jeden einzelnen Ansatz, jedes einzelne Element des Weines langsam erblühen lässt.
Genau. Also, dafür sind diese Universalgläser da. Ich finde, die sind ja so gut, weil die lassen den Wein Schritt für Schritt aufgehen, ohne irgendwas im Vordergrund zu pushen. Und ist für mich die beste Methode, irgendwie auch den Wein innerhalb von ein paar Minuten einfach ein bisschen alles von ihm zu entdecken.
Ja.
Na, und jetzt kommt ein bisschen Temperatur. Natürlich wird die tropische Früchte und Würze ein bisschen fördergründlich, aber trotzdem behält eine tolle, straffe Säure und sehr animierend, also kriegt man Durst.
Toll. Wertest du einen Wein eher von der Aromatik oder vom Gaumengefühl her?
Na, für mich ist der Gaumen, das spielt große Rolle.
Ja.
Also Struktur, Textur, Salz, Säure, Gerbstoffe, Länge, Saft, Komplexität in der Textur, am Gaumen, das ist wichtig. Also die Nase ist, ist zwar wichtig, aber was am Gaumen passiert, ich glaube, ist entscheidend auch am Ende für die Weinqualität. Ne? Wir wollen Wein trinken und nicht Wein riechen. Und die Struktur am Gaumen, die der Wein gibt, finde ich, sein Gerüst macht seine Qualität am Ende aus.
Hm. Der Gaumen ist auch etwas, was nicht lügen kann.
Ist so.
Oder nur bedingt, was man nur bedingt manipulieren kann. Die Aromen, die kann man verändern, kann man beeinflussen, kann man durch verschiedene Gärformen, Behandlungsformen wesentlich intensiver beeinflussen als den Gaumen.
Ja. Man kann mittlerweile mit Aroma viel Hohn im Keller, ja, und der Wein ist von seiner Aromatik, aber der Gaumen lügt nicht. Wenn ein Winzer gut arbeitet, im Terroir, in der Lage oder in den Lagen, den er hat und macht einen Sinn, schmeckst du am Ende raus. Es gibt keine Rezeptur oder kein Geheimnis. Ja, du kannst so viel mit Reinzuchthefe und Warmgären und Extraktion und Infusion, weiß ich, was alles noch gibt, einen Stil geben. Aber am Ende, du brauchst natürlich eine Lage, ein Terroir, der widerspiegelt. Ja, das ist, was ich immer suche im Wein, wenn ich den Wein probiert, ja, macht der Sinn. Er gibt der Sinn, was der Winzer mich gerade erzählen möchte.
Hm. Findest du es sinnvoll und wertvoll, um die verschiedenen Produktionsmethodiken zu wissen, also dass man über Kaltmazeration, ja, Warmgärung und so weiter oder Maischeerhitzung, tralala, oder verkopft man dann zu sehr und kategorisiert den Wein dann zu sehr und kann ihn gar nicht so letztlich wie der Gast genießen, der ja meistens nicht so viel weiß, wie wir um den Wein wissen?
Also ich glaube, man muss einen Unterschied machen zwischen Sommelier und zwischen dem Gast, der am Ende den Wein trinkt, ja. Wir müssen den Wein so analysieren. Das ist wichtig, dass wir die Methode kennen. Das ist wichtig, dass wir uns auch mit der Thematik Kellertechnik auseinandersetzen, ja. Stahltankausbau, Keller, wie auch immer. Holzfass, groß, klein, Amphora, Panacotta, Terracotta, pardon. Und, ja, das ist, oh Gott, das ist, Terracotta meinte ich, und natürlich auch Temperaturgärung. Am Ende, das glaube ich, müssen wir nicht unbedingt der Gast das alles erzählen, ja. Aber eine gewisse Ansatz ist extrem wichtig, ja, wenn wir sprechen mit dem Gast, ja, sie haben hier einen Wein, der so und so bearbeitet ist, der auch kein Edelstahltank gesehen hat, sondern teilweise Holzfass, großes, teilweise Amphora. Wir müssen auch die Gäste auch damit ein bisschen mehr erklären, warum ein Wein so schmeckt. Und gerade wenn ein Gast sagt, ja, aber für mich bitte kein Holzgeschmack, ich mag das nicht, oder kein Barrique oder das und das und das nicht. 80% von einem Gast weiß nicht, was ein Barrique genau ist. Ja, ja. Und der meint nur ein bisschen strengen Holzgeschmack, ja, und wie oft habe ich Gäste Wein serviert, die komplett im Holzfass gemacht sind und die gar keine Spur hatte. Man muss aber, wie gesagt, immer den Kunde mitnehmen auf seine Erklärung und dadurch auch ihm zeigen, und dieses Wissen musst du als Sommelier haben und in der Lage sein, ihm zu erklären, warum jetzt der Wein im Holz ist, aber nicht nach Holz schmeckt. Und das ist wichtig. Die Sommelier du musst wissen. Da, dieses Wissen ist wichtig. Na? Deshalb musst du die Winzer besuchen, immer bei denen an die Tür klopfen gehen und den fragen, was machen die halt. Ne?
Stimmt. Wie bildest du dich fort? Also bildest du dich mit Magazinen, mit Internet, mit verschiedenen Büchern, mit Podcast hören? Oder was alles, ist seine alles. Möglichkeit? Okay.
Alles. Ich versuche so vielschichtig zu sein wie möglich, weil Informationen kommen aus so vielen verschiedenen Kanälen. Ich höre gerne Podcasts, ich lese gerne Zeitschriften, ich habe Fahrbücher, ich lese auch viel in Französisches, muss man sagen, dass du eine Informationspalette deutlich größer ist als in Deutsch, muss man sagen.
Ah, ja.
Und das finde ich noch sehr schade, dass in Deutschland noch nicht so ganz so viel.
Ich auch.
So ja. viel gibt. Es gibt, ja, man übersetzt Bücher, es gibt Leute, die tolle Sachen schreiben, ja. Aber ich sage ich mal, es bleibt bei der einen oder anderen, ja, Jens Priewe macht tolle Weine und der eine oder andere macht tolle Weine, aber mehr gibt es nicht. Ne? Mhm. Dafür gibt es das Internet, der unglaubliche Quelle ist und sein kann. Mhm. Aber wenn ich über Winzer, ich lese gern das französische Magazin, das heißt Vigneron. Und was die für Berichte machen über Winzer, das ist wirklich so 15, 16 Seiten in dem Magazin. Ne?
Oh wow,
man
toll.
Geht, ja, man geht wirklich in die Tiefe mit Interview und ist ein unglaublich tolle Magazin. Also kann ich wirklich empfehlen, jeder, der Französisch versteht, Vigneron zu lesen. Das ist ein ganz tolles Fachzeitschrift. Mhm. Ja, und und dann Winzer besuchen, mit den Menschen reden, das ist auch, da lernt man, glaube ich, am meisten.
Ist wahrscheinlich, ja, genau. Das Interessanteste, das Emotionalste. Aber ich finde, beim Winzerbesuch hat man ganz selten wirklich dieses absolute Tiefenwissen, wenn man halt immer nur ein gewisses Zeitfenster hat. Also sprich, wenn du 16 Seiten liest, dann bist du ja doch mal anders in dem Thema drin, als wenn du dich von der Emotionalität bei einem Winzerbesuch einfangen lässt. Mhm. Und ja, aber man kann beim Winzerbesuch ganz, ganz andere Fragen stellen, das stimmt. Du bist beim Rotwein.
Ui, ich habe Robesco.
Also Rotwein nochmal komplett anders gedacht, Sangiovese-lastig. Finde ich total genau. Interessant, finde ich total außergewöhnlich. Es ist ein wenig Cannaiolo mit da drin. Die grüne Lunge Italiens oder das grüne Herz Italiens. Mhm. Umbrien hat kaum jemand präsent. Und man kann mit diesem Wein so dermaßen überraschen, als vor 18er Jahrgang. Hat der jetzt eine ganz leichte Reife, hat eine gute Struktur, eine ganz angenehme Textur. Ist mehr oder weniger, ist es, wenn man so möchte, der Petrus Umbriens. Also nicht ganz vom Preisgefüge, da kannst du ungefähr 2-0 wegstreichen, aber so
vom... Aber vom nicht nur Image. Von Stilistik, sondern aber von seiner Image, genau.
Ja. Also es war der Erste, der Gebiete erschaffen hat, der Stilistiken erschaffen hat, der seit 62 gibt es das Weingut, beziehungsweise gibt es in dieser Art, in Form und Weise. Und sie haben versucht, Sachen komplett anders zu denken, komplett anders zu definieren und zu zeigen, was eigentlich an großartigen Produkten eigentlich in Umbrien erzeugt werden. Und ich finde so den Charakter, die Struktur, er ist schon außergewöhnlich in seiner Art und Ausstrahlung.
Sehr. Vor allem ist sein Ausdruck.
Ja. Ja.
Ich liebe Sangiovese, wenn es so ist, weißt du. Ich finde, das ist total unterbewertet. Mhm. Man findet mittlerweile so viel schlecht mit Sangiovese auf dem Markt. Das ist überfüllt von so viel schlechte Wein, das hat so einen Ruf und wiederum hast du so eine kleine Blase, wo es so besonders und so gut ist, dass da merkst du wieder diejenigen, die einfach ein Verständnis für eine Traube haben und nicht auf Ertrag fokussiert sind, sondern einfach auf deren Terroir und eine tolle Wein. Ja, ich bin bei dir, an meiner Reife dabei. Ja, der 18er zeigt ja so eine gewisse Wärme in sich. Ja, ich habe ihn in den Kühlschrank gestellt vorhin. Ja. Und das tut ihm sehr gut. Ja, ich denke, der hat jetzt so 15, 14 Grad.
Ah, perfekt, ja.
Mhm. Und entwickelt jetzt so diese getrocknete Kräuter. Hat nicht nur diese Frucht, sondern hat eher dieses kräutig, würzig. Mit super zarte, feine Tannin jetzt. Also der Wein ist auf dem Punkt. Und hat eine ganz, ganz tolle Rückgrat und Länge. Also finde ich sehr, sehr toll. Mhm. Ich habe mich sehr gespannt, wo ich die Flasche gesehen habe.
Ja.
Weil Rubesco ist etwas, ja, wer kennt Rubesco? Also,
ja.
Wenn du dich nicht mit Italien in die Tiefe beschäftigst, da, also, ich wusste nicht, wann ich das letzte Mal eine Rubesco probiert habe.
Na, es ist, sind manchmal eben auch die Nicht-Major-Gebiete. Also meistens, wenn man Italien probiert, probiert man eben Toskana, Piemont, dann teilweise Südtirol, vielleicht Apulien, vielleicht Sizilien, aber wer probiert Sardinien oder Kampanien oder Marken? Wer hat das letzte Mal einen Wein aus dem Marken im Glas gehabt? Mhm. Und daher fand ich es eigentlich spannend. Also auch neben diesem prominenten Gebiet Südtirol, neben den Dolomiten einfach was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und das ist ein Wein, der mich rein von der Gustatorik, von der Charakteristik, von der Entwicklungsfähigkeit, der kann spielen, 20, 30 Jahre reifen. Sowas einfach zu verkosten, zu probieren und zu zeigen, okay, für, ich meine, Endverbraucherpreis, 50 Euro ist nicht wenig, aber man hat viel Wein dafür.
Ja, aber das hat viel Wein und ist absolut, absolut, also absolut gerecht. Also, ich würde den Wein auch nicht so, ist tolle Produkt für das Geld. Also es gibt manche Regionen, die würde noch mal mehr verlangen dafür.
Ohne Frage, ja.
Also, man geht ins Brunello, da bist du schon für so eine Qualität, da hast du eine 0, eine 1 davor, ne?
Ja, das wird nicht reichen.
Also, das ist was ich spannend und schön finde an solche klein abgelegte Region. Es passiert wahnsinnig viel, ja. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Sommelier, sich in diese bisschen versteckte Gebiet zu bewegen, ja. Eine gewisse Verständnis zu haben, was da passiert und das die Gäste im Restaurant zeigen zu können. Es gibt nicht nur große Bordeaux, es gibt nicht nur große Piemont. Es gibt auch nicht nur große Riesling aus der Pfalz oder Rheingau, ja. Da gehst du in den Nahe, da gehst du auch in den Mosel, da findest du phänomenale Wein. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dafür.
Ja. Das ist ja auch die schöne Aufgabe, die wir haben.
Na klar,
haben.
Na klar. Ja. Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja. Und gibt es für dich noch einen Wein, den du unbedingt einmal probieren möchtest, den du noch nicht versucht hast, weil du ja mehr oder weniger kannst du ja kaufen, was du möchtest, du kannst aufmachen, was du möchtest, aber hat jemand wie du noch Weinwünsche?
Ja, Weinwünsche, wenn es sehr gut ist und sag ich mal etwas, der mich begeistert, dann ist egal, was das ist. Es kann ein großer Jahrgang von einem großen Wein sein, kann auch irgendwas von einem kleinen Betrieb, wobei ich stehe wahnsinnig sehr auf individuelle, kleine Betrieb, die sich irgendwie durch ihre eigenen Stil abheben. Große Etikette, kannst immer trinken, die Weine sind immer großartig. Du weißt, was ist auf dich zukommt. Ne? Also, sag ich mal, ein Ligier Belair oder Romane Conti, da hast du nie einen schlechten Wein getrunken. Ja, das Niveau ist sehr, sehr hoch. Ja, aber vielleicht ein kleines Domain aus Burgund, der auch vielleicht da irgendwie eine überraschende Produkt bringt, das ist wiederum für mich interessant.
Aber ja, es gibt für dich nicht diesen einen Wein, wo du sagst, den würde ich total gerne, keine Ahnung, 1990er Screaming Eagle oder 45er Mouton oder 85er Schatzhofberg Auslese oder wie auch immer, den du gerne in deiner Kollektion der Weinerlebnisse aufnehmen würdest.
Naja, wenn du so ankommst, dann, dann haben wir sicherlich klar, so eine besondere Rarität einmal in Genuss zu nehmen, ja, oder ein großes Champagner. Ja, klar, das würde mich wahnsinnig große Freude machen.
Hast aber keinen
aber
Namen,
dafür, du sagst. Nein, um Gottes Willen, dafür gibt es zu okay. viel auch, weißt du, dafür gibt ja. es zu viel. Ja, natürlich hätte ich nichts dagegen für einen 45-Motor, da hätte ich auch nichts dagegen auch für eine 95er Claude Bonnet vom Krug. Also das sind Sachen, die ich wahnsinnig gern mal einmal probieren würde, aber dafür ist die Weinwelt viel zu breit gefächert von solchen Weinen, ja, oder von diesen ganz besonderen Weinen. Würde mich auch wahnsinnig interessieren, auch mal ein gereifte Kalifornien mal wiederum zu haben, was ich weniger in meiner Karriere probiert habe.
Hat man wirklich viel zu selten. Und gerade Kalifornien kann teilweise, also wenn wir von der North Coast ausgehen, vielleicht nicht unbedingt vom Central Valley oder vom Orange County, teilweise so viele Möglichkeiten zu reifen. Und die Weine werden so großartig, werden so eigenidentisch. Probiert man viel zu selten, findet man auch viel zu selten auf den Weinkarten.
Ja,
also teilweise gereifte Kalifornien. Gibt es teilweise so spannende Geschichten, das ist, gibt es für dich Preisgrenzen nach oben oder nach unten, wo du sagst, ein Wein unterhalb von XY würde ich auf keinen Fall für die Weinkarte einkaufen oder privat trinken und ein Wein oberhalb von XY, das möchte ich nicht fördern, unterstützen oder gibt mein Budget nicht her?
Naja, ich meine, ich glaube, wie überall im Leben, ich glaube, gibt es auch überall Grenzen und ich finde, nach unten, weißt du, wir starten in unserem Genusswelt, sag ich mal so, ich finde großartige Gutsweine um die 10 Euro, die einfach wahnsinnig gut verarbeitet sind, damit hätte ich auch kein Problem, das auf meine Karte zu tun, ja, weil die wiederum in ihrer Kategorie auch was erzählen haben, was, da merkst du, okay, wow, da hat sich hier jemand auch in diesem Bereich Gedanken gemacht, ja, ich habe auch Liter Wein probieren können, die wo du denkst, was? Das kostet 7 Euro Liter, was ist denn los? Tolle Ware. Ja, oder ja, und nach oben gibt es natürlich auch die Grenze, wo du sagst, ja gut, kaufe ich eine Flasche für 5.000 oder dafür kann ich vielleicht mal eine Kiste wo die Flasche mal 150 Euro kostet. Das ist immer meine Frage, die man sich stellen muss. Ja, also ich brauche keine Flasche Wein auf meiner Karte, wo ich nur eine Flasche bekomme, wo die kostet, sage ich mal, in dem Bereich vierstellig aufwärts, weil ich finde, dass die habe ich zwar die hin und wieder mal, aber für eine Flasche würde ich sofort verneinen, sage ich, nee, also wenn, dann gibst du mir mal 3, bitte. Ums Geld geht es am Ende nicht unbedingt, weil wir können mit solchen Weinen umgehen. Aber es geht nachher um die Verfügbarkeit und du weißt, wie die ganze Zuteilung im Moment sehr schwierig sind und für eine Flasche, also da würde ich erstmal verneinen, ja.
Und rein vom Gefühl her, vom Image, gibt es da für dich, also würdest du einen Liter Wein auf die Karte nehmen oder hast du einen Liter Wein auf der Karte und auf der anderen Seite?
Nee, Liter Wein würde ich nicht nehmen auf der Karte. Ich habe es keine und dafür habe ich, legen einfach den Fokus anderes. Das ist auch nicht unbedingt, was zu uns auch passt. Und deshalb habe ich keine Liter Wein auf der Weinkarte. Weil die sehr gute Gutsweine, die wir haben, oder erste Lage in Deutschland, oder vielleicht mal ein Basic Chenin Blanc aus Vouvray oder Mont-Louis auch ihre Platz haben, ja. Also alles kann man auch nicht haben.
Also ich verstehe den Gedanken total. Das ist ja auch eine provokante Frage, ob man einen Liter Wein raufnehmen würde oder nicht. Und manch einer wird wahrscheinlich Gänsehaut bekommen, wenn man denkt, im Restaurant wie dem euren und dann kommt da die große Flasche. Aber manchmal denkt man einfach über Grenzen hinaus und ja, also spannend. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass man Leute, die zu euch kommen, wollen natürlich was Besonderes erleben und oftmals wird dann eben auch ein besonderer Wein dann irgendwo erwartet. Finde aber auch diesen Gedanken mit denen, wo du sagst, eine Flasche nur, um den auf der Karte zu haben, finde ich eigentlich ganz, ganz großartig. Und die Konsequenz bildet sich dann irgendwo wahrscheinlich mit der Erfahrung irgendwo heraus. Hast du dir alles selber angeeignet oder hattest du einen Lehrmeister, hast du ein Vorbild gehabt, der dich an die Hand genommen hat, begleitet hat und dir gezeigt hat, wie die Weinwelt aussieht?
Nein, ich bin eine Generation Sommelier, ich glaube so wie du, aufgewachsen mit, weißt du, mit Namen wie ein Frank Kemmer, wie Marco Selmonego, wie eine Paola Bosch oder ein Armin Diehl, der für der deutsche Wein wahnsinnig viel gemacht hat damals und heute immer noch. Das war für mich Persönlichkeit, die mich einfach schon in Deutschland geprägt haben, weil ich habe in Frankreich noch nie gearbeitet. Also ich bin direkt nach meinem Studium nach Deutschland gegangen, ja, und Winzer oder Persönlichkeit in dem Wein. Also ich habe angefangen mit Bernhard Huber Weinprobe zu machen, damals vor 20 Jahren. Und weil ich war in der Nähe vom Kaiserstuhl und da sind Winzer, die mich auch, die damals schon Wahnsinn Wein schon produziert haben. Und die so eine hohe Qualität hatten, die mir als Franzose nicht bewusst war. Ja. Und die haben mich sicherlich geprägt, ja, ganz klar. Oder wo ich ein Praktikum eine Woche oder zwei beim Salwei, das sind Sachen, die du von solcher Persönlichkeit unglaublich viel mitbekomme, ja. Die haben mich natürlich schon sehr inspiriert, muss man sagen. Und dann kommst du in den Sommelierszene und dann hast du natürlich Kontakt mit der einen oder anderen. Und die geben dich natürlich auch viel, die beflügeln auch viel. Ne?
Mhm. Aber es sind mehr die Winzer, die dich beeinflusst haben und die dich geprägt und begleitet
haben. Ja, Winzer haben mich schon immer beeindruckt, weil die Arbeit, die tun, die Intensität, die Idee, die haben, eine Sache wie eine Traube zu kultivieren und daraus eine ganz besondere Produkte, die so manchmal indirekt ins Herz trifft, das sind wahnsinnig inspirierend, ja, weil ich kann das nicht. Und das die Leute, diese Produkte zu zeigen und die Augen zu sehen, was da passiert, das ist, was unser Beruf am schönsten macht. Auch, ne? Und dafür auch sind die Winzer schon wahnsinnig wichtig.
Ja, auch manchmal wie unbedarft Winzer Wein sehen. Also wo man sagen kann, ey, ihr macht die großartigsten Weine in eurer Güte, in eurer Klasse. Und wir versuchen das natürlich immer so ein bisschen zu hypen, außen vorzustellen, besonders zu erklären. Und für die ist es dann irgendwo nur Wein.
Ja, klar. Die sind das ja. Anders als wir. Und ist auch gut so. Das ist schönes Spiel, ja. Aber ich finde, die Winzer sind einfach die Menschen, die den Wein machen. Und am Ende, wir Sommeliers sind im Prinzip der Botschafter zwischen dem Konsument und dem Wein.
Louis Röderer, Brut Vintage 2016. Wahrscheinlich zuallererst, juhu, es gibt wieder einen Jahrgang Champagner. Das ist nicht mehr ganz so selten wie in den 80er oder 90er Jahren, aber es ist jedes Mal ein Highlight. Ein Champagnerhaus, was ja den Schwerpunkt ursprünglich auf die Kombination verschiedener Jahrgänge legte, wenn die einen Jahrgang ausloben und sagen, den möchten wir singulär abfüllen, sind es nicht nur besondere Lagen, sondern es ist meist eine ganz eigene und ganz besondere Interpretation des Jahrgangs. Das finde ich toll. Und so ist es 2016 bei Louis Röderer passiert. In dem Jahr eine Kombination aus 70% Pinot Noir, 22% Chardonnay, 8% Pinot Meunier, handverlesen komplett aus Grand Cru und Premier Cru Lagen. Die Böden, natürlich Kreide. Kalkstein, Mergel, als Relikte eines prähistorischen Ozeans, die den Reben keine Wahl lassen, extrem tief zu wurzeln und Charakter zu entwickeln. Und dann das Jahr 2016. Es war ein richtig harter Brocken. Frühjahrsfröste zerstörten bis zu 40% der Knospen. Irgendwie wurde es nicht besser. Ein kühler, regnerischer Sommer trieb die Winzer in den Wahnsinn. Und zum Glück kam dieser sonnige September. Er brachte die Rettung. Und letztlich entstanden Trauben mit einer intensiven Frucht, mit einer ganz straffen Säure und einem mineralischen Rückgrat. Also eigentlich absolut perfekt für Champagner. Natürlich nach der Methode Champenoise hergestellt, reift der Wein 5 Jahre auf der Hefe in der Flasche, wobei 10% der Cuvée in großen Eichenfässern ausgebaut wird. Zum einen für die cremige Textur, aber auch für eine ganz eigene Ebene der Aromatik. 12,5 Volumenprozent, extrem traditionell, 5,8 Gramm Säure, 8 Gramm Dosage. Ein Balanceakt aus Finesse und Kraft. Und definitiv nicht ohne Grund verliehen Vinus 93 Punkte. Der Wine Spectator sagenhafte 94 Punkte. Und James Hucklin sogar extrem seltene 96 Punkte, was seine Klasse und seine Güte unterstreicht. Okay, die Fakten sind das eine, aber meistens ist es die Hand, die die Reben erzieht, die sie interpretieren kann, die den Wein daraus erwachsen lässt. Und wo fängt man bei Röderer an? Fängt man da wirklich bei der Französischen Revolution 1776 an, als sich das Haus Dubois-Pierre-Effis gründete, das später 1833 in die Hände von Louis Röderer gelangte? Sein Meisterstreich war der Kristall, 1870 für Zar Alexander II. Geschaffen. Ja, es war Louis Röderer, der den Weg vom anonymen Großhaus zum unabhängigen Grand Marc manifestiert, sich nicht zum protzigen Glanz, sondern zum langfristigen Weitblick und Ownership 240 Hektar eigenes Terroir sicherte. Heute führt Frédéric Rousseau, der siebte in der Linie, das Haus in einer Region, wo Konzerne wie Raubtiere lauern, bleibt Röderer unabhängig. Mit 240 Hektar eigene Weinberge, davon 80 biodynamisch und das seit 2012. Sie kontrollieren zwei Drittel ihrer Trauben, ein Luxus, der Präzision absolut ermöglicht. Der Brütvintage, seit 1845 ein Ausdruck einzelner Jahrgänge, wird in den labyrinthartigen Kellern von Reims geboren, wo über 2 Millionen Flaschen der Dunkelheit reifen. Biodynamik ist hier definitiv kein Marketing-Tool, sondern ein Pakt mit der Erde, ein Schwur, ihre Sprache in jedem Tropfen zu bewahren. Röderer hat definitiv Auszeichnungen wie Sand am Meer, Wine Spectator, Decanter, Falstaff, aber sie ruhen sich nicht auf denen aus. Sie sind wie ein Boxer, der immer bereit ist für die nächste Runde. Für das nächste Jahr. Wie sie es waren für 2016. Das merkt man, das schmeckt man. Der Louis Röderer Brütvintage 2016 ist definitiv kein Schaumwein für die leichte Schulter. Er ist ein Champagner, geprägt von der Kreide, wo dank Jean-Baptiste Le Caillon, dem einzigartigen Kellermeister, die Strapazen des Jahres 2016 in Perlen verwandelt wurden. Vielen Dank dafür. Für dieses unglaubliche Champagnererlebnis dem Hause Röderer. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Wenn du den Wein probierst, probierst du ihn eher kritisch, also jetzt im Weingut, oder probierst du ihn wohlwollend? Wenn wir Weine beschreiben, wir versuchen ja immer nur das Gute herauszuarbeiten, was ja logisch ist im Restaurant selber, dass wir nicht sagen, eigentlich hat der einen großen Fehler und darauf kann man achten und das ist eigentlich ganz witzig, könnte manchmal auch interessant sein, das so darzustellen, aber eigentlich sind wir ja Schönreder oder Schönfärber der Weine, aber siehst du eher die kritische Seite, wenn du selber professionell Wein probierst oder die positive Seite?
Also wenn ich den Wein probiere, versuche ich erstmal immer den Wein analytisch so zu nehmen, wie der ist. Am Ende, klar, wenn der Produkt nicht entspricht, was der eigentlich ergeben soll, ja, dann ist halt so. Dann kann man auch ruhig sagen, dass der Wein irgendwie ethisch eine andere Erwartung vom Produkt. Ja, oder da kann man auch kritisch sein. Ja, das ist auch wichtig. Wir müssen nicht auch immer alles schön reden. Gerade wenn wir auch an einem gewissen Niveau sind, ja, da ist die Qualität hoch und die Kritik gehört dazu. Ja, ob die am Ende zu positiv oder zu negativ ist. Man muss ein bisschen spielen dazwischen, aber man kann ruhig auch einen Wein, wo man sagt, hey, das hätte ich eigentlich anders erwartet, auch sagen, hey, nee, eigentlich funktioniert das nicht.
Ging dir das schon mal so bei einem großen Wein, wo du vielleicht eine große Erwartung hattest und sagtest, wow, der kostet, I don't know, vierstellig und hat das Image und du sagst, hä? Wieso?
Ja, klar. Weil der Wein hat auch vielleicht in einem Moment eine Phase gehabt, die ein bisschen schwierig war, das musst du auch erkennen können. Und sagen, ja, eigentlich für den Preis hätte ich doch lieber was anderes bestellt. Ja, oder würde ich jetzt den Wein nicht verkaufen im Moment, wenn ich sage, oh, das habe ich letzte Woche aufgemacht, probiert für einen Gast und dann merkst du, der Wein hat gerade im Moment eine Phase, die ein bisschen schwierig ist. Dann würde ich nicht unbedingt den Wein im Vordergrund stellen, sondern sage ihm sagen, okay, warte mal ein bisschen. Oder manche Weine, wo du denkst, okay, eigentlich hätte ich deutlich mehr erwartet für seine Qualität und was man alles um herum sagt. Ja, da sind die Erwartungen sehr hoch. Aber Oft sollte man Erwartungen nicht so hochschrauben. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem von viel und von uns allgemein. Wir streben oft die Erwartung zu hoch. Und am Ende, die Komplexität ist da, aber der Wein hat trotzdem seine, sag ich mal, seine Einfachheit in sich.
Sprichst du das dann dem Wein zu oder sprichst du das dir zu? Wenn du jetzt einen Wein hast, der unglaublich prominent ist, der vielleicht total gehypt wird und du stehst fragend vor dem Wein und er erklärt sich nicht. Also sagst du, es ist vielleicht nicht mein Geschmack. Es geht ja dann oftmals auch um Geschmack, was man auch nicht vergessen darf. Es geht natürlich auch um Analytik, dass man die nicht auflösen kann. Oder ist es dann oftmals der Wein, dass du sagst, nee, eigentlich ist er das nicht, was ich oder was ich gelesen habe oder wahrgenommen wahrnehmen sollte in dem Augenblick?
Ja, es passiert, dass du die Wein hast und der liefert nicht, was du erwartet hast. Mir ist vor kurzem mal das passiert mit dem Gast, ja, der zuerst mal Bourgogne Blanc von Coche du Riz bestellen will. Und sagt er, ja, ich habe noch nie probiert, ich bin total aufgeregt. Und sage ich, ja, können sie auch sein, aber erwarten sie nicht, dass der Wein so ein Monstrum ist. Ne? Es bleibt ein Bourgogne Blanc. Es ist ein sehr hohes Niveau, gar keine Frage. Aber es bleibt Bourgogne Blanc und es ist keine Meursault Perrière oder ein Corton Charlemagne. Eine gewisse Demut muss man auch dafür haben. Ne? Das, so ein Wein, es bleibt trotzdem eine, sag ich mal, ein Bourgogne Blanc, ja? Und sollte auch da dementsprechend auch schmecken.
Ich finde, das ist so ein Grundproblem beim Wein im Allgemeinen, dass man versucht, etwas Besonderes zu finden, wenn man relativ unbedarft ist und den Wein nicht in seiner Natürlichkeit nehmen kann. Also, dass man, weißt du, was ich damit meine? Dass man sich nicht fallen lassen kann und den Wein einfach, also wenn man den Wein mit Erwartungen verknüpft, hat der Wein automatisch verloren. Nur wenn man den Wein rein einfach als Wein genießen kann, sich darin fallen lassen kann, kann er in seiner Großartigkeit brillieren.
Ja, und ich finde manchmal ein bisschen weniger Kopf und ein bisschen mehr Gefühl und ein bisschen mehr Einfachheit würde uns alle gut tun. Ja, und nicht immer erwarten, wow, die Flasche kostet 250 Euro auf der Karte und das muss gleich Bäm machen. Ne? Es funktioniert nicht. Ne? Also große Weine haben nie groß Bäm gemacht. Ne? Ja, die sind immer sehr, 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 sehr subtil. Und da musst du eine gewisse Erfahrung haben, diese Subtilität zu erkennen. Ne? Und viele bestellen diese Weine, weil die sich einmal gönnen wollen und einmal das probieren möchten und kennenlernen wollen, aber nicht unbedingt die Verständnis dafür. Und am Ende sagen, ja, also eigentlich der Lugana ums Eck ist auch gar nicht so schlecht. Ja, klar. ich glaube, die Dinge liegen in der Einfachheit für mich. Ja, die Dinge liegen in der Einfachheit. Ja, und die Bescheidenheit auch, das zu haben und zu sagen, ey, eigentlich ist der Wein ist da gar nicht so verkehrt, ja.
Das, finde ich, ist sehr gut mit Musik vergleichbar. Also jeder kann Musik hören, aber um die Großartigkeit irgendwo greifen zu können, muss man es auch verstehen können. Genau. Wenn man aber von vornherein in die Wertung geht und sagt, jemand sagt, der müsste großartig sein und deswegen muss er sich auch großartig präsentieren und ich weiß aber nicht warum, ist das ganz schwer zu definieren.
Ist es auch. Also ein Grundverständnis brauchst du, egal wenn es geht um Geschmack oder um Kunst. Ja, da kannst du auch dich von eine schwarze Leinwand mit einem roten Punkt hinstellen und sagen, was ist das? Und der andere guckt da dran und sieht einfach mal ein Bild, die ihn emotional wahnsinnig berührt. Der Wein ist eine Art Kunst und da muss man eine gewisse Verständnis und auch ein gewisses Niveau haben, um das auch zu verstehen. Ja? Und nicht jeder ist in der Lage und manchmal ist es auch nicht verkehrt, ein bisschen runter zu sein.
Kann man Wein mit sowas kombinieren? Also kann man Wein mit Kunst oder mit Musik kombinieren? Weil Musik kann man ja mit Bilder kombinieren. Das geht ja. Und das haben manche schon gemacht, dass sie zum Bild ein Musikstück komponieren. Kann man das mit Wein auch? Also könntest du zur Beethovens 9. oder was auch immer einen Wein aussuchen?
Nein. ich bin keine große Musikhörer und ja. ich habe mir auch nie großartig dieses Gedanken gemacht im Zusammenspiel. Also für mich war der Wein immer der Wein, die Musik immer die Musik. Mhm. Und dies zusammenzubringen hat mich irgendwie, also ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Also ich habe schon immer wieder sehr viel darüber gehört und gelesen und sehen, ja, das macht Sinn, warum nicht? Aber dafür kenne ich mich in der Musik einfach zu wenig aus, um irgendwelche Weine auszusuchen. Ist halt so.
Und zu Bildern oder Büchern oder Film, könnte man das, also raus aus dieser Wein-Speisen-Kombination gedacht, kann man da über die Grenzen denken oder ist das schwierig?
Ja, das ist alles eine Frage vom Freigeist, ne? Wie baue ich das? Wie verbinde ich eine bestimmte Musik, eine bestimmte Buch mit dem Wein? Kann ich mir das auch vorstellen? Wie gesagt, ich selber bin ich dazu zu wenig in der Thematik. Deshalb kann ich da wenig darüber philosophieren. Ich mache einen guten Wein auf, der macht mich Freude. Und ich verbinde das mit Essen. Ich liebe das. Weißt, ich verbinde das mit Essen, möchte einen guten Essen haben, guten Wein, eine tolle Gesellschaft umherum, ein bisschen darüber diskutieren und schon entwickeln sich Gespräche. Und ich glaube, das ist für mich auch das Schönste dran. Hm. Dass diese gesellschaftliche Zusammensein mit Freunden, mit Kollegen und einfach mal, und dann geht's los. Du merkst das, du massierst die Flasche auf, probierst, hast du ein bisschen was zum Knabbern, da passt du die zweite auf und dann irgendwie entwickelt sich eine Dynamik und diese Dynamik es ist etwas, mich mehr Spaß als eine Flasche Wein aufzumachen mit dem Buch.
Gab es für dich mal eine Wein-Speisen-Kombination, wo du gesagt hast, das hat mich nachhaltig beeindruckt? Also diese Speise, der Wein ist göttlich.
Da kann ich mich nicht immer so an erinnern, an viel Begleitung. Ich begleite sehr, sehr viele Speise seit vielen Jahren. Aber eine Sache hat mich damals begeistert. Ich war in einer Reise in Cognac. Und das war tatsächlich nicht mit Wein, sondern mit Cognac. Ah. Und wir waren beim Hennessy und haben wir zum Lunch ein Foie Gras als Vorspeise mit einem Gelee. Ganz klassisch französisch und dazu gab ein geheißtes Hennessy Paradis XO. Mhm. Und das hat mich so geflasht damals, das flasht mich, wenn ich darüber rede, irgendwie ein bisschen immer noch. Weil es sind Dinge, die, da wirst du erstmal nie auf die Idee gekommen, eine 0,2 Flasche Hennessy Paradis in Gefrierfach zu stellen und durch die Kältekonzentration und der Oralkohol entwickelt sich das Getränk fast wie ein Süßwein. Ja. Aber trotzdem die Schärfe von des Destillat, das war phänomenal. Also da denkst du, was passiert gerade? Es war schon eine Begleitung, die mich wahnsinnig damals berührt hatte.
Wie wurde der serviert? Also
eiskalt. In ein eiskaltes Glas.
Aber in was für einem Glas? Weil ich finde, gerade Spirituosen oder eben auch Brandweine werden oftmals total falsch serviert, werden zu einer falschen Temperatur serviert, also werden ja meistens bei Raumtemperatur, was ja total katastrophal ist, serviert, werden in falschen Gläsern serviert, stehen teilweise 10, 15, 20 Jahre in hellen Flaschen irgendwo in irgendeiner Bar herum und oxidieren vor sich hin. Und man zahlt ein Heidengeld dafür. Wie war das dort? Also eigentlich an dem perfekten Ort, wo man sagt, hier versteht jemand den Brandwein. Wie wurde der dort dargeboten?
Ja, im Prinzip in einem schmalen Digestivglas, also in einem schmalen Cognacglas, also kein Schwenker oder, sondern in eine etwas schmale Cognacglas ist, weißt du, sie sieht aus wie eine kleine Tulpe im Prinzip. Der Bauch, der ist ein bisschen bauchiger und dann wird es leicht schlank wie eine Flüte. Und da drin wurde er serviert, ja. Und sag ich mal auf 2 Zähl. Und das hat natürlich gewirkt wie ein Süßwein, weil du nimmst der Destillat mit dem Glas auf die Lippe und dann konzentriert natürlich sofort die Süße auf die Zunge und nicht die Schärfe vom Alkohol. Und das war natürlich super toll, ja.
Machst du das in Weinbegleitung auch, dass du Spirituosen mit einbaust, oder?
Ja, schon.
Ja, okay.
Mag ich gerne. Also, wir haben einmal gemacht, das war auch ein sehr, sehr cooles Ding. Wir hatten ein Gericht, das ist Aal in Aal, also wir hatten so ein bisschen geräucherte Aal angebettet zwischen Aalfilets mit Gurke und Wacholder-Schaum und Fond, und dazu hat ein bisschen Gin gemacht.
Okay.
Ich fand super, super toll, ja. Ich habe leider den Namen nicht mehr im Kopf. Vielleicht kennst du das. Das kam auf dem Bodensee, so eine alte kleine Manufaktur. Meine Dame, die das gemacht hat, die hat zwei Gin gemacht. Der eine ist Gin und der andere Ginny. Vielleicht hat der eine oder andere Kollege schon mal gehört. Sensationelles.
Ja, ich bin gar nicht in diesem Gin-Thema drin. Mhm. Also das ist
ich eigentlich auch nicht. Aber wo ich das probiert habe, habe ich gesagt, wow, warum nicht um den Gang sowas machen halt, ne? Und weil Aal natürlich sehr fett ist, ja, und da mich ein bisschen inspiriert, dass in der norddeutschen Küche oft zum fettigen Fisch wie Aal Korn getrunken wird, ne? So einfach ein kleines, richtige intensiven Destillat. Und der Gin hat super funktioniert zum Gericht. Also das war auch so Sache. Also ich mag gern Destillat zu arbeiten in der Weinbegleitung. Gibt tolle Abwechslung. Hm.
Gibt es sonst noch irgendwas außer Weinspirituosen, was dich irgendwie begeistert, was dich gecatcht hat, wo du sagst, das hat eine ähnliche Komplexität oder damit arbeite ich ganz gerne?
Ja, so ähnliche Komplexität, glaube ich, gibt es nichts, weil Wein bleibt mit seiner Eigenständigkeit ein Wein. Aber ich liebe Sakés sehr. Das ist auch etwas, den ich immer sehr gerne in der Weinbegleitung anbaue. Ich liebe auch, wie gesagt, Destillat. Ich finde es ein super spannendes, ein sehr komplexes Thema. Ja, wo wir deutlich daraus, wenn man eine gute Qualität hat, was machen können. Weil die auch sehr, sehr tiefgründig und komplex sein können. Mhm. Ja, aber natürlich, der Wein bleibt natürlich mit seinem Charakter ein Wein. Das ist klar.
Und ist ja in der Welt auch so umfangreich, dass es eigentlich kaum Raum für was anderes gibt. Also ich finde schon, dass, wie du es eben gerade mit dem Gin angedeutet hast und ich da nicht liefern konnte, dass wir uns da mit auskennen sollen, müssen, das ist ja eigentlich auch ein Teil unserer Berufsbeschreibung ist, aber allein beim Wein, man hat ja so oft die Situation, dass auch ein Gast kommt und sagt, oh, da war ich in der Toskana, dort in dem Dorf, kennen Sie den Wein? Man kann nicht alles kennen. Und so natürlich bei den Spirituosen. Aber es ist natürlich auch das Schöne dann irgendwo bei unserem Beruf, dass es kein Ende gibt, dass man immer und immer und immer wieder lernen kann.
Ja, das ist der Punkt. Wir sind Sommeliers, ja. Also wir müssen uns mit dieser ganzen Thematik Getränke beschäftigen. Hm. Ja. Und so wie ein guten Wein zu einem tollen Essen gehört, oder zu allgemein zu einem guten Essen gehört, gehört auch in Restaurants, wo wir sind, weil Sommelier ist nach wie vor sein Platz im Restaurant, meiner Meinung nach, da wo er die Gäste als Gastgeber empfängt, begleitet, ein besonderes Erlebnis schaffen will. Dazu gehört ein Aperitif, dazu gehört ein Wein, dazu gehört auch Destillat, dazu gehört Wein. Es ist sehr, sehr, sehr groß, ja, und das Wissen zu anschaffen über diese ganze Thematik Getränke, ja. Ich sage immer so, wir sind so flüssige Botschafter, ja. Das finde ich, müssen wir wissen. Müssen wir uns auch damit beschäftigen, ja. Es ist wichtig und immer auch neugierig bleiben. Das macht uns, glaube ich, am meisten Spaß. Dafür ist es unbegrenzte Möglichkeit, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da kannst du dich, ein Leben würde nicht reichen, um das alles zu probieren, zu kennen und zu entdecken.
Findest du einen jungen Sommelier interessanter oder einen gesetzten, gereiften Sommelier, also der die Erfahrung hat und mehr oder weniger aus seinen Vorstellungen oder seinen vorgefertigten Meinungen heraus empfiehlt oder ein junger, der ganz wild ist und die Welt versucht neu zu definieren und ganz frech eigentlich auch in seinen Empfehlungen ist?
Ja, da fragst du jetzt einen Franzosen, ein bisschen konservativ gewachsen. Frech, ja, kann man auch sein, aber die Welt kann man auch nicht neu erfinden. Weißt du, was ich meine? Also du gehörst auch für die total. Generation, ja. Also klar, ich finde junge Leute super spannend, was die machen. Die sind auch wilde und die sind auch, aber waren wir auch. Ich glaube, müssen die Phase kommst du eh sowieso nicht drumherum. Ne? Du willst auch irgendwann die Welt neu erfinden, du willst auch irgendwann die Leute begeistern mit was, was dich auch einzigartig macht. Ich finde es wichtig, dass man auch immer einen gewissen respektvollen Umgang mit den Gästen hat und der nicht irgendwie was Falsches belehren möchte. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ja, wir sollten unser Wissen teilen, aber klug teilen, ja, und irgendwie so klug sein als die anderen, finde ich immer ein bisschen gefährlich, immer eine gewisse Demut zu haben. Und auch der Gast dementsprechend respektvoll sein Wissen teilen und nicht belehren zu müssen. Ich schätze wahnsinnig sehr junge Kollegen, sowohl als auch etwas Gesetze, Sommeliers. Ja, am Ende dreht sich um die Menschen. Ja, und man muss auch ein gewisses Gefühl die Sache beibringen. Ja, und selbstbewusste Arroganz ist auch immer wichtig, glaube ich, und egal in welchem Alter man hat.
Gibt es für dich einen Ort, wo du gerne nochmal arbeiten würdest? Also gibt es für dich einen Ort, wo du gerne mal Wein empfehlen würdest, sei es für einen Tag oder für eine Woche oder für ein Jahr?
Ja, einmal würde mich so, wenn ich so eine kleine Maus wäre, so... Ja. So ein großer Wein, sag ich mal, großes Restaurant, lokal, so in New York oder in Paris, mal einfach mal zu sein. Weißt du, so was wie La Tour d'Argent oder EMP oder, das sind Sachen, die, also weil ich immer in diese Welt der Sterne-Gastronomie gewachsen bin und immer drin bin, also ich könnte mich nicht unbedingt vorstellen, sofort, sag ich mal, in der beliebigen Weinbar um 6 zu arbeiten. Aber sowas mal einmal zu schnuppern wäre schon cool.
Also einmal die große, wirklich ganz große Bühne mitzuerleben, ja, einfach mal und voll, zu sehen.
Volles Rohr drauf. Ja.
Vor allen Dingen auch den Background mitzubekommen. Also wie bereiten die ihren Service vor? Wie kaufen die ein? Wie organisieren die sich? Wie rechnen die ab?
Wie organisieren sie sowas? Ja. Mal die Weinkarte von La Tour d'Argent, das ist ja 3 Bücher oder so groß gesagt. Ja. Wie organisierst du so einen Keller, so einen Bestand seit Jahrzehnten in diese Tiefe? Wie arbeitest du? Was empfiehlst du? Wie machst du deine Weinbegleitung? Wie gehst du auf die Kunden ein? Wie steuerst du auch so eine große Sommelier-Team? Wir reden wirklich von der eigenen Abteilung innerhalb von dem Restaurant. Ja, dann also Abteilung von so 5, 6 Sommeliers. Ne? Also das ist schon eine andere Herausforderung.
Na, vor allen Dingen, was ich auch total spannend fände, neben dessen, dass man sagt, wie macht man den Service, da wird ja alles sehr standardisiert sein. Was ist wirklich ein Highlight im Berufsalltag eines solchen Restaurants? Und was ist ein totaler Fauxpas, wo man sagt, katastrophal, ich möchte morgen nicht mehr arbeiten? Also ist es, wenn das Glas ein bisschen Staub hat oder da ein Lippenabdruck auf dem Glas ist? Oder ist es, wenn der Wein korkig ausgeschenkt wurde? Oder ist es, wenn eine Flasche nicht mehr da ist, die empfohlen wurde? Auf der anderen Seite, was ist ein Highlight? Muss es immer 45 Mouton sein? Oder ist es, wir haben heute einen mexikanischen Wein verkauft? Oder? Also wie denkt und fühlt man dort? Das finde ich, glaube ich, total spannend.
Ja, genau. Das ist sowas, dieser Unterschied, was machen die da anders oder vielleicht auch nicht, einfach mal zu sehen, okay.
Oder ja, was genau, vielleicht ist es ganz normal und wie bei uns dann auch irgendwo. Gab es für dich mal so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist mein berufliches Highlight, mein Sommelier-Highlight oder das ist mein katastrophalster Reinfall, den ich irgendwo entweder selber oder als Gast erlebt habe?
Nee, das weniger, weil... ich war Anfang dieses Jahr in Barcelona essen in Disfrutar und dann hast du einen unglaublichen Sommelier Arbeit gehabt. Aber total einfach. Und das hat mich wahnsinnig begeistert, wie die im Prinzip diese Einfachheit am Gas bringen. Ja. Und auf der anderen Seite dann, wo ich mich immer aufrege, das ist, gehst du in ein Restaurant essen und dann bist du in einem guten Lokal in Frankreich, war ich letztes Jahr auch, und dann auf einmal ist der Rotwein so warm, wo du denkst, ey Leute, warum? Das, sowas geht gar nicht. Ja, wo ist er? Das ist ein Fauxpas, die in einem Sterne-Restaurant eigentlich gar nicht funktioniert, ja. Also es gibt immer wieder mal Erfahrung, immer wieder. Wo du denkst,
und diese okay, denn auch wahrzunehmen, ist so schön, finde ich. Also da auch nicht abzustumpfen, sondern sich entweder davon begeistern zu lassen oder es eben auch objektiv zu beobachten und die Lernen daraus zu ziehen, zu sagen, das mache ich nicht. Ich temperiere mal.
Ja, ja, also sowohl darauf, positiv als negativ. Ich glaube, da musst du einfach eine gewisse Erfahrung mitnehmen, ein gewisses Statement mitnehmen, um bei dir zu Hause in dein Restaurant zu sagen, okay, bei mir kommt sowas gar nicht in Frage. Und wow, wie die das und das gemacht hat, hey, das können wir auch mal. Wir sind auch Gastgeber.
Bist du mit Herz und Seele Sommelier oder gibt es irgendwas anderes, was du sonst machen würdest? Was wärst du, wenn du kein Sommelier wärst?
Wenn ich kein Sommelier wäre, so, ich glaube, ich wäre Schauspieler geworden oder sowas.
Okay. Passt ja.
Also, wobei wir machen auch ein bisschen Schauspielerei. Ja. Sind wir auch. Ja. Aber weißt du, ich bin vom Anfang, vom Kleinen an, bin ich schon in diese Welt reingerutscht.
Ja.
Genau vom so Restaurant, ja. Und ich könnte mir wirklich nichts anderes vorstellen, als das zu machen. Ja, ich habe es vom Anfang an das gelernt, als kleiner Junge schon die Familie bedient am Sonntag mit den Tuch über dem Arm. Und hier, das ist Teller und das ist Teller und abgeräumt und das gemacht. Und wo ich anfing, meine Zukunft zu gestalten nach der Schule, da war keine Frage, da bin ich sofort zu meinen Eltern gesagt, ich will in die Hotelfachschule gehen.
Toll. Ja.
Und das, also, könnt ihr mir nicht anders vorstellen. Aber hätte ich die Wahl, wäre ich Schauspieler bestimmt geworden.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Nicht unbedingt ein Wein. Ich mag die Vielfalt von Wein und Wein, was Wein ist. Und mir trifft, wenn der Wein eine Geschichte transportiert, eine Charakter transportiert, eine Persönlichkeit, dann trifft es mich, aber ich selber habe keine Präferenzen oder bin keine bestimmte Region oder Rebsorte. Dafür liebe ich den Wein zu sehr und seine Vielfalt.
Kann ich nachvollziehen. Wolltest du selber?
Weißt du, was ich meine?
Also wer, total, kann ich also eins zu eins.
Na, wer von uns hätte nicht irgendwann die Idee, Weine selber zu machen? Wer von uns hätte die Idee nicht? Also das hat mich immer auch mal gefragt. Ja, warum machst du das eigentlich? Nee, ich kann Wein verkaufen, ich kann über Wein reden. Wein machen ist einfach ein Beruf. Das musst du lernen. Es ist nicht so einfach, wo man sagt, ey, nehme ich jetzt ein paar Weinreben in Pracht und mache ich mir ein bisschen Wein und so. Wenn du siehst, was da für eine Arbeit jeden Tag, die geleistet wird, um am Ende diese Produkte zu haben und das noch die ganze Jahr über eine gewisse Damoklesschwert über deinen Kopf zu haben, wegen Winterkapriol, wegen Frost, wegen das und jenes. Ich glaube, ich würde schnell wieder sagen, nee, dann lass mal wieder, lieber wieder weg. Ja, also ich rede lieber über den Wein und begeistere die Leute lieber darüber, als ich selber zu machen.
Ist vielleicht auch eine gewisse Arroganz, dass wir uns überhaupt anmaßen. Du sagst es genau richtig, es ist ein Beruf, den man erlernen muss, wo man ganz, ganz viel beachten muss und überhaupt zu glauben, dass wir einen einigermaßen guten Wein, beziehungsweise einen auch, den wir selber wertschätzen, neutral wertschätzen, nicht wie unser Kind, was wir sowieso hochloben, sondern wo wir ganz objektiv sind und sagen, ja, der genügt auch unserem Anspruch, wenn ich den selber einkaufen müsste. Das ist manchmal schon ein bisschen anmaßend oder auch ein bisschen tollkühn, dass man
glaubt,
man könnte es.
ist es auch, und wie du vor kurzem gesagt hast, ein Winzer muss so viele Berufe kennen. Das ist auch erschreckend auf der anderen Seite. Ja, du musst Winzer sein, musst du Landwirt sein, musst Buchhalter sein, musst Marketingmensch sein, musst du Kaufmann sein. Es ist echt etwas, wo ich wahnsinnig viel Respekt habe für das, was sie tun. Ne? Mhm. Und man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm.
Wo findest du Ausgleich? Hast du ein Hobby oder hast du etwas, was du außer Wein machst?
Ich bin gern in die Natur. Ich habe das große Glück, hier in München zu leben, und wir sind schnell in die Berge, und gerade jetzt, wo das schöne Wetter jetzt langsam kommt, dann haue ich einfach mal gerne für den ganzen Tag ab da oben und lass mich einfach ein bisschen den Kopf freilassen. Das ist ein toller Ausgleich. Ja, ist ein toller Ausgleich. Das tut die Seele so gut. Also die Berge da in der Nähe zu haben. Ich komme wirklich aus einer Region, wo gar keine Berge gibt, ja. Und ich bin auch immer sehr, sehr froh, wieder meine Familie zu besuchen dort. Aber wieder hier zu sein und wieder dahin zu laufen zu gehen, ist einfach ein tolles Gefühl.
Was muss man, wenn du sagst Familie besuchen, an der Loire machen? Also was wäre das Erste, um mit der Loire vertraut zu werden, ein Gefühl für die Loire zu bekommen, sich da langsam einzuführen? Ist es in der Tat Weingüter besuchen? Ist es die Schlösser besuchen? Ist es einfach am Fluss langradeln, eine Fahrradtour zu machen über 1000 Kilometer? Oder was würdest du empfehlen, wenn man seine erste Loire-Reise plant?
Ich würde es auf jeden Fall, wenn man, sag ich mal, so als weininteressierter Mensch empfehlen, tatsächlich erstmal die Loire, nicht mal den Fluss zu erleben. Mhm. Der Fluss entschleunigt die Leute so dermaßen, das muss man dort erleben. Es ist eine Naturwildfluss, ja. Es gibt keinen Schiffverkehr auf der Loire. Es gibt, also in der Abschnitt, wo ich komme, an der Touraine, lebt die Natur, regiert den ganzen Fluss. Und wenn du dort mit dem Fahrrad fährst, hörst du, siehst du nichts, der Wind, die Vögel, die Natur, es ist wahnsinnig entschleunigend. Und da verstehst du auch, warum die Leute dort so auch so entspannt und so ruhig sind. Die treiben, die lassen, du hast das Gefühl, die lassen sich ein bisschen von dem Fluss treiben, ja. Und so sind die Winzer, so ist die Wein. Und natürlich am Ende, die Schlösser machen auch die ganze kulturelle umherum, weil diese ganze Prachtstück sind einzigartig. Und ich gehe immer wieder gerne dahin, obwohl ich als Kind gehasst habe, die Schlösser anzuschauen. Ja. Das war, kannst du nicht vorstellen, das ist jedes Jahr mit den Austauschschülern aus jedem Länder, England oder Deutschland, die gleiche Programm, wenn du natürlich so 11, 10, 13 Jahre alt bist. Ja. Und jedes Jahr, die Programm macht, es ist natürlich irgendwann ein bisschen zäh und also wirklich keine Lust, aber desto größer ist es heute, wenn ich Chambord anschaue, wenn ich schon noch so, und danach gehe ich in ein kleines Restaurant Mittagessen und eine schöne Flasche Vouvray oder Monlouis trinke dazu, dann bist du mittendrin halt. Ne? Und das, ich finde, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, nimmt dich wahnsinnig viel mit.
Also gibt dir. Und wo würdest du zuallererst hinfahren? Also würdest du ins Sordre fahren, in die Touraine, würdest du eher Richtung Atlantik fahren? Was würdest du, und würdest du, vielleicht so als zweite Frage, würdest du flussabwärts oder flussaufwärts fahren?
Also als erste Stelle an der Loire würde ich tatsächlich an der Touraine gehen, weil es ist meine Heimat, da hängt das Herz einfach drin, und weil es auch für mich einer der schönsten Abschnitte überhaupt zwischen Tours und Angers, ja, es ist einfach die schönste Gegend für mich, für die Loire. Ja, nachher abwärts, aufwärts ist egal. Also ich würde als Standort diese diese Standort wählen, ja, und von da halt nach abwärts und aufwärts runterfahren. Mhm. Aber wie gesagt, unterschätzt nicht die Loire. Das ist lang. Du bist lang unterwegs. Ja. Das, also wenn du eine kleine Runde machst, ja, dann musst du auch schon ein bisschen Zeit mitnehmen, weil du fährst mal schnell von Vouvray nach Sancerre 3 Stunden. Ja? Also es ist nicht, dass du schnell ums Eck bist. Ne? Und da ist auch wiederum die Landschaft total anders. Aber es ist auch sehr, sehr, sehr schön.
Ja. Und man muss es ja nicht in einmal abgrasen. Man kann ja auch mehrmals hinfahren. Das ist, glaube ich, da hat man zumindest noch Ziele und Vorhaben. Hast du selber noch Ziele, Wünsche, Vorhaben, was du dir selber vorgenommen hast, beruflich oder privat?
Ja, so Ziele, ich bin grundsätzlich im Moment ein sehr glücklicher Mensch. Und irgendwann werde sicherlich Frankreich zurückrufen. Aber irgendwann.
Und? Habe ich zu viel versprochen? Ich fand, seit der ersten Sekunde war er da. Mit seiner ganz besonderen, wie kann man dazu sagen, fesselnden, einfangenden, einer herzlichen Art. Sehr authentisch, sehr typisch und so tiefenwissend, aber nicht belehrend. Für mich einfach ein absolut perfekter Sommelier. Vielen Dank dafür, dass du unser Gast warst, dass wir dich kennenlernen durften, dass du so offen über deine Erfahrungen, über deine Visionen, über deine Gedanken zum Wein, über Wein, über Gäste geredet hast. Und danke auch an dich, dass du trotz schönstem Sonnenschein, trotz 30 Grad diesen Podcast hörst, uns zur Seite stehst, uns begleitest. Ich finde das interessant. Ich meine, die Formate sind relativ lang, aber dass ihr trotz allem die einzelnen Folgen relativ zeitnah anhört. Ein großes Lob für uns. Daher vielen lieben Dank dafür, dass ihr an unserer Seite seid und uns so begleitet. Und das war für uns auch die Herausforderung, einfach keine Sommerpause zu machen, sondern auch nächste Woche eine richtig interessante Sommiere zu präsentieren. Und damit dieses möglich ist und auch ich einen Taler in der Tasche habe, bin ich super dankbar, dass ich die Schlumberger Gruppe an meiner Seite habe. Mit ihren Weingütern, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn sie glauben an diese Idee, glauben an die Branche, glauben an die Sommeliers und ermöglichen es, dass nach dem Freitag auch wieder vor dem Freitag ist. Dass nach dem Podcast wieder vor dem Podcast ist und dass ich nach Hannover reisen konnte. Kannst du dir denken, wen ich aus Hannover zu Gast hatte? Also, ich dachte, es wird laut, ich dachte, es wird schrill, ich dachte, es wird total schräg. Und natürlich ist viel Lachen dabei, natürlich sind viele Anekdoten dabei, natürlich ist richtig Leben dabei. Hey, das ist Mona. Aber es wurde auch zeitweise, und das nicht wenig, sehr tiefsinnig, sehr authentisch, sehr nachdenklich, sehr bewusst, sehr ruhig. Und es wurde richtig, richtig wow. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich wahnsinnig auf aus dem Jante Mona Schrader.
Hallo, mein Name ist Rudi May vom Weingut Rudolf May aus Wittstadt in der Nähe von Würzburg in Franken. Silvana ist unsere Hauptgeschichte und wir freuen uns sehr, dass Julian einer unserer größten Förderer ist für Silvana. Lieber Julian, es freut mich sehr, dass ich dich als einen meiner Freunden bezeichnen darf. Wir kennen uns seit ca. 15 Jahren bei einer Verkostung von gereiften Silvaner und Berliner in Garmisch-Partenkirchen haben wir uns kennengelernt. Und seitdem treffen wir uns immer wieder und ich freue mich immer auf das Gespräch mit dir. Was ich an dir besonders schätze, ist, dass dein profundes Wissen, das Weinwissen vor allem, dass, wie du dies mit einer ruhigen Art, mit französischem Akzent, sehr souverän weitergibst. Das ist wirklich große Klasse. Und die Diskussionen mit dir über Wein, über Frankreich oder über Meer sind für mich immer eine Bereicherung. Vielen Dank, Julian. Ciao.